Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hier mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben was ganz Besonderes mit euch vor. Dafür brauchen wir euch ganz dringend, denn wir wollen eine NBE für alle machen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr irgendwie ein besonderes Thema habt, ein besonderes Hobby habt, wenn ihr irgendeine Geschichte erlebt habt, die ihr schon immer mal erzählen wolltet und meint, dass die NBE der richtige Ort dafür wäre, dann bewerbt euch. Schickt uns eure Geschichte kurz in nicht mehr als 60 Sekunden erzählt an folgende E-Mail-Adresse guests@poolartists.de, beides mit S hinten. Schickt uns ein Audio-File, wie gesagt, nicht länger als 60 Sekunden und vielleicht werdet ihr dann eingeladen zu uns hier ins Pool Artist Studio und ich interviewe euch dann und rede mit euch über diesen Beruf, über diese Story, über das, was ihr uns geschickt habt. Das wird, glaube ich, sehr aufregend. Wir sind mega gespannt, was ihr uns schicken. Wir freuen uns, mit euch und für euch hier eine ganz besondere Story zu machen. Wichtig, der Einsendeschluss ist der 12. November. Bis dahin müsst ihr uns eure Story geschickt haben, damit wir noch Zeit haben, das irgendwie auszusuchen und die Aufnahme zu planen. Schickt reichlich. Ich bin super aufgeregt. Jetzt geht's erstmal los mit einer ganz normalen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung und dabei wünsche ich euch viel Spaß.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Jedenfalls bin ich dann mit 14 hingeflogen und ich kann mich erinnern, mein Vater hat mich am Flughafen abgesetzt. Damals, also es war ja auch so gang und gäbe, dass man irgendwie mit 11 anfängt zu rauchen, ne, in 90ern. Das war ja einfach so. Und dann bin ich da eingecheckt und hab gedacht so, ich kann ja mal fragen, ob die noch einen Sitzplatz in der Raucherabteilung frei haben. Und die haben mich dann ganz selbstverständlich umgebucht. So, na klar, Frau Kampf, ding, 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 ding. Und dann habe ich Raucher nach Miami geflogen und habe irgendwie so eine Schachtel Marlboro geraucht. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute ist hier große Wiedersehensfreude bei mir im Studio, denn ich habe heute einen Gast, auf die ich mich deswegen sehr freue, unter anderem nicht nur, weil ich sie eine faszinierende Künstlerin, Moderatorin, Medienschaffende finde, die, glaube ich, sehr viel zu erzählen hat und sehr viele faszinierende Dinge tut, von denen ich nichts verstehe, die ich aber alle fantastisch finde, sondern weil wir auch zusammen letztes Jahr eine Sendung moderiert haben, die riesigen Spaß gemacht hat, vor allem, weil ich sie mit ihr zusammen moderieren durfte. Das waren, weiß ich, wie lange haben wir gedreht? Eine Woche
oder
so?
Eine Woche, ja.
Eine Woche, ein extrem schöner, angenehmer und toller Dreh. Und am letzten Drehtag war ich super verkatert, als wir die Fotos gemacht haben.
Ja, das die Fotos, das war eh so geil.
So ein Ding. Ich sage aber jetzt erstmal hallo. Ja. Herzlich willkommen, Laura Kamm.
Hi. Hallo, danke, Laura, für die liebe Vorstellung. Ich werde immer ganz rot, wenn jemand mich als Künstlerin bezeichnet, weil ich das heimlich mir immer wünsche, aber das nie über mich behauptet. Ich finde, das ist so wie Spitznamen geben. Das ist uncool, wenn man das selber macht. Weißt du, ich kann mich jetzt nicht so, weiß ich nicht, Drache nennen. So, das muss jemand anders machen.
Aber wie nennst du dich denn? Also jetzt Makerin?
Ja, ist quasi, genau. Ich drucke es dann immer so rum aber, und ich baue Sachen und mache so ein bisschen Maus. Aber so ein richtiges Wort habe ich dafür nicht. Deswegen muss ich jetzt direkt gestehen, freue ich mich immer sehr.
Ja. Ja, ich finde, du machst ja schon immer so Einzelstücke und das ist ja schon sehr arty auf eine gewisse Art. Also nicht immer, aber manchmal. Und deswegen finde ich schon, dass du auch eine Künstlerin bist.
Danke.
Um das kurz aufzuklären. Wir haben ja letztes Jahr zusammen die Sendung Pixel Party.
Ja.
Hieß sie, glaube ich, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Doch, Pixel Party, ja.
Pixel Party, genau. Haben wir zusammen die Sendung Pixel Party gemacht. Mit bescheidenem Erfolg ist sie gelaufen, muss man ehrlicherweise sagen.
Ich habe mich auch gewundert, dass ich nie wieder was gehört habe.
Hast du nicht? Ich habe eine Mail irgendwann bekommen, wo er gesagt hat, ja, es geht leider nicht weiter. Und
Ach so, doch, ja, die Mail.
Und die Produktionsfirma wurde auch kurz nach der Sendung aufgelöst.
Haben wir die kaputt gemacht?
Ja, ich glaube, wir haben sie gebrochen. Die haben uns ja zusammengewürfelt.
Genau.
Und ich habe dann so gesehen, moderierst zusammen mit Laura Kampf, habe ich gesagt, hab ich mir dann ein paar Videos von ihr angeguckt, das ist ja irgendwie cool, das war bestimmt ganz lustig. Und dann hat es ja riesigen Spaß gemacht, finde ich.
Total, das war auch wieder so eine Situation, ich kann mich da genau dran erinnern, der erste Drehtag, das war ja auch irgendwie Hochsommer in einer Wohnung von einem Künstler, den wir als erstes interviewt
haben. Stimmt, in Neukölln, da im obersten Stock auch
noch. Im obersten Stock.
Oh Mann, Leute.
Und ich habe das ganz oft, ich denke vorher nicht so viel drüber nach, was ich so mache. Und bei dieser Pixelparty, das war so ein klassischer Fall, die haben gefragt, hast du Lust, das zu moderieren? Und ich fand, das hat sich super angehört, du warst dabei, cool, können wir machen. Habe ich direkt ja gesagt. Und dann ist mir das wirklich, ich kann mich genau an den Moment erinnern, wo mir dann klar geworden ist, was ich hier eigentlich mache. Und ich sagte, oh nee, ey, denn Nils ist ja auch voll der Profi. Das fällt jetzt bestimmt auf, dass ich das alles nicht kann. Und dann hatten wir so ein DIN A4-Blatt mit Fragen und so ein flüssiges Interview. Und ich dachte, das ist jetzt hier so wie mein YouTube-Kram. Wir setzen nach jedem Wort ab und dann wird das geschnitten. Und das war dann aber so ein richtig im Fluss, so eine halbe Stunde Gespräch. Wir mussten uns an diese Fragen erinnern. Und da habe ich direkt gedacht, ich fühle mich hier sicher, du bist dabei, du bist Profi. Und hab mich fallen lassen.
Aber das hat man dir gar nicht angemerkt, irgendeine Unsicherheit. Also ich finde auch, dass du warst auf diesem Dreh viel professioneller als ich. Ich finde, es gab so diesen einen Tag, wo ich so richtig scheiße drauf war irgendwann, so ab der Hälfte des Tages.
Ja,
weißt du, wo wir das Interview im Park gemacht
haben? Ja, da hast du keinen Bock mehr.
Ja, einfach keinen Bock. Und dann bin ich aber so unprofessionell, dass das alle merken. Das war total, und schäme ich mich bis heute tierisch für, wie schlimm ich da unterwegs war.
Aber ich hatte auch so einen Moment, da ging es aber hinterher um die Social-Media-Geschichten, wo dann so, eigentlich war Drehschluss, wir hatten so Nachdreh, ich bin dann extra nochmal nach Berlin gekommen. Und dann ging es darum, jetzt machen wir noch Social-Media-Werbung. Und ich dachte so, hä, wie, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und da war ich nämlich ultra unprofessionell. Ja. Und habe dann hinterher auch zum Regisseur gesagt, ich entschuldige mich in aller Form. Ja, ich hätte mir jetzt hier auch Mühe geben können.
Ich muss mich da auch nochmal entschuldigen, weil es war wirklich, ich denke, ich habe es ja heute, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, oh Gott, dieser eine halbe Tag, wo wir diese komischen Leute im Park interviewt haben.
Ja, ja.
Da war ich richtig scheiße.
Aber ich fand, es war lustig. Es war eine sehr gute Erfahrung.
Kann ich auch.
Und ich war auch ein bisschen traurig, als es dann hieß, nicht mehr in die zweite Staffel, weil ich dachte, naja, jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt wissen wir auch, was das Format ist, endlich. Das hätte ich jetzt schon gern nochmal gemacht.
Ich war auch traurig, aber vor allem, also ich glaube, das Format war gar nicht so wichtig, aber dass wir beide mal wieder nochmal was zusammen machen sollten und müssten, so, das finde ich.
Da hätte ich auch, das würde jetzt wahrscheinlich hinfällig sein, nachdem wir uns direkt geoutet haben, wie unprofessionell wir am Set sind. Alle, die aber das so denken,
Wir sind beide immer nur einen Tag unprofessionell. Den Rest sind wir sehr professionell. So, jetzt kommen wir erstmal zu dir. Genug von uns beiden, Pixelparty, können wir ja später noch darüber reden, aber jetzt erstmal so zu deinem Werdegang. Du bist in Köln geboren und du bist aufgewachsen in Wiel.
Wiel, genau, da bin ich auch geboren.
Und Wiel ist berühmt für seine Tropfsteinhöhle.
Richtig, da musste ich auch total viel Zeit verbringen, weil ich als Kind so Asthma hatte und mein Bruder auch. Also. Wir haben in der Nähe gewohnt und ich glaube, das ist aber auch so, wenn man dann Kinder hat, so komm, dann gehen wir wieder in die Tropfsteinhöhle, dann gucken die sich die Steine an, dann haben wir unsere Ruhe. Ich glaube, das war ganz gut und da habe ich wahnsinnig viel Zeit verbracht, so zwischen 3 und 9 war ich sehr viel in der Tropfsteinhöhle.
Hat man so als Wielerin dann da irgendwie, gibt es ermäßigten Eintritt oder so? Oder?
Nee, das ist einfach nur was, wo man total stolz drauf ist, dass wir eine Tropfsteinhöhle haben.
Aber die kostet
haben.
Auch Eintritt, oder nicht?
Ich glaube, die kostet Eintritt, ja. Das war noch zu D-Max-Zeiten, ja, als ich da war.
Ja, gut. Hat ja nur die Hälfte gekostet. Ja. Nee, aber dass du da dann jedes Mal, da hatten doch deine Eltern bestimmt, wir kannten jemand an der Kasse oder so. In Wiel kennt doch jeder jeden wahrscheinlich.
Total. Ja, wahrscheinlich gab es auch so einen geheimen Handschlag und dann konntest du umsonst die Stalagmiten und Stalaktiten angucken.
Ich bin als Kind, ich habe heute drüber nachgedacht, 100% auch mal da gewesen. Das ist ja Bergisches, also das ist ja auch alles in der Nähe von Köln und so.
Ja.
Deswegen, wir müssen eigentlich mal mit so einem Schulausflug, Grundschule so mal
bestimmt
unbedingt da gewesen sein.
Wir haben auch eine Jugendherberge, wir haben auch eine historische Postkutsche. Also es gibt schon, ist jetzt nicht, dass da nichts zu sehen gibt.
Okay, du hast mir jetzt die 3 Wieler Highlights aufgezählt. Die Postkutsche, die Tropfsteinhöhle und die Jugendherberge.
Richtig.
Ja. Na okay, das ist natürlich eine Reise wert.
Richtig, ja.
Aber ich komme ja aus Wesseling, das ist ja auch da, also etwas größer als Wiel, aber es hat so, ich habe mal gelesen, hat so, ich glaube, 25.000 Einwohner, irgendwie so.
Ja.
Also schon.
Haustiere aber auch mitgezählt, glaube ich.
Aber dann ist das ja, dann hat das ja schon so eine leicht städtische Infrastruktur. Also gibt es eine Fußgängerzone wahrscheinlich?
Ja, da gibt es so sowas wie so ein Einkaufsörtchen. Ja. So ein
So ein Ortskern.
Ja, wo so ein leerer Schlecker jetzt ist und so.
Das ist, nee, hat nicht so gut hingehauen. Aber das ist ja eigentlich ganz komfortabel. Ich habe immer gesagt, ich finde das ganz komfortabel, so aufgewachsen zu sein. In so einem Ort, wo jeder jeden kennt und so. Und von da aus dann in die große Welt. Das ist irgendwie, macht schon was aus, glaube ich.
Voll. Ich kann mich auch über meine Kindheit nicht beschweren. Das war so typisch, morgens raus und dann in den Wald und mit allen Freunden gespielt. Und wenn die Straßenlaternen angegangen sind, dann musste ich mich immer auf den Weg nach Hause machen. Das waren so die Regeln. Und das fand ich, und alleine in den Kindergarten gegangen, alleine in die Schule gegangen. Ja. Wenn man dann später in die Großstadt zieht und dann so kleine Kinder mit so einem Scout-Rucksack so über die, da denke ich mal, meine Güte, das ist gefährlich oder nicht, ne? Also ich habe da, da bin ich froh, dass das, oder das ist natürlich auch machbar in der Stadt, klar, aber so meine Erfahrung auf dem Land und dann dreht man noch eine Pirouette und dreht die mal vorbei und kriegt da noch einen Keks vom Nachbarn und so, das ist irgendwie immer alles total behütet und idyllisch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch viel, also wenn da reinkommst, alles Fachwerkhäuser, das ist schon so eine Parallelwelt zu dem, was außerhalb der Gemeinde passiert.
Und hast du da denn so ein bisschen auch schon als Kind die Leidenschaft fürs Basteln und kleine Staudämme im Bach bauen,
ja,
oder
doch, klar,
so ein Gedöns?
Oder Feuer machen und so. Also das war schon alles da, aber so richtig bauen, das hat bei mir total spät erst angefangen. Wenn ich jetzt so zurückblicke, dann gab es immer so Versuche. Ich habe mir eine Zeit lang, habe ich immer Gabeln geklaut aus der Besteckschublade und daraus so Bilderhalter gemacht. Und dann habe ich mir so eine Konstruktion gebaut, dass man, wenn man ein Feuerzeug anmacht, dass man es nicht festhalten muss, sondern dass es einfach anbleibt. Dachte ich so, wenn ich mal auf einem Konzert bin, das war ja auch noch so Boygroup-Zeit und so, muss ich es nicht immer runterdrücken. Ja. Also da gab es so ein paar Versuche, aber ich glaube, die waren jetzt auch nicht besonders. Ich glaube, das machen wir alle.
Ja. Aber ist in deiner Familie, waren da irgendwie Leute handwerklich unterwegs? Dein Vater Werber, glaube ich, ne?
Ja, genau. Aber also handwerklich war da nicht viel los. Meine Oma war Friseurin, also da war so ein bisschen
goldenes Handwerk.
Goldenes Handwerk, genau. Aber was so Bauen angeht, eher weniger.
Dein Opa war Ingenieur, hast du mal erzählt.
Ja, der hat eine Maschinenbaufirma gehabt. Der war aber eigentlich Betriebswirt.
Ah ja, okay, verstehe.
Genau.
So ein Pseudo-Ingenieur eigentlich.
Pseudo-Ingenieur, ja. Genau.
Weil ich komme aus so einer Familie, bei uns haben, ich habe drei ältere Geschwister und eigentlich ist meine ganze Familie handwerklich super begabt.
Ach,
also meine Mutter war Keramikerin viele Jahre, meine Brüder haben beide viel mit Holz, haben sich selber mal ein Surfboard gebaut, dann auch so mit Epoxid, und mein anderer Bruder hat Bumerangs gebaut, meine Schwester ist gelernte Schneiderin, alle handwerklich, und dann kam ich. Aber ich habe dann zum Beispiel meine Mutter, wie gesagt, Keramikerin, hatte auch einen Laden und so, ist auch auf Märkte gegangen, also hat auch irgendwie ein Geschäft daraus gemacht. Und dann, die hat ganz oft so Kugeln aus Ton gemacht, die dann so als Objekte konnte man die sich irgendwo hinlegen. Und dafür brauchte sie so eine spezielle Halterung, wo die, wenn die so getöpfert waren zum Trocknen, wo die so reinhängen konnte in so eine alte Strumpfhose oder so. Aha. Und dann brauchte sie eine Halterung für die Strumpfhose. Und die habe ich ihr dann bei uns im Werkzeugkeller gebaut, weil sie gesagt hat, ja, bau mir die mal und so. Und dann habe ich die gebaut. Und dann ist sie bei der ersten Kugel zusammengebrochen.
Ich wollte gerade fragen, so, und wie war der Produktionsstolz? War
aber,
das schön?
Ja, aber ich glaube, deswegen, was ich von da so behalten habe, ist, dass das für mich erstmal nicht so super wichtig ist, dass es alles perfekt funktionieren hinhaut. Aber ich habe keine Angst davor, so Sachen selber zu machen. Das ist, glaube ich, die viel größere Hürde, die meisten Menschen im Kopf haben.
Voll. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man so den Schiss davor verliert und sagt, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Deswegen empfehle ich auch immer, mit so kaputten Sachen anzufangen. Irgendwelche recycelten Sachen, irgendein Holz, was man gefunden hat, oder hier diese, zur Not auch eine Europalette. So, mach das einfach, weil dann ist der Fall nicht so hoch. Ja. Und ich glaube, das Zweite, was dann kommen muss, man muss sich vergeben können und einfach nicht zurückschauen und dann sich auf die nächste Sache konzentrieren, weil die ersten Projekte werden halt einfach nichts.
Das stimmt.
Das ist so. Oder zumindest war das bei mir so jahrelang.
Was ich mittlerweile auch gerne mache, ist so Sachen reparieren mit Hilfe von YouTube.
Super, ne?
Es funktioniert auch so, sagen wir mal, 50-50-Quote. Also man muss auch die Geräte loslassen können.
Genau, aber es ist ja eh schon kaputt.
Naja, eben.
Also von daher, da finde ich, da kann man einfach nicht viel falsch machen. Ist ja eh hinüber, und zur Not schneidet man dann das Kabel ab und dann baut man da mal eine Lampe mit oder so. Hast du zumindest ein Kabel gerettet.
Oh Gott. Ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn man mich keine Elektrogeräte bauen lässt. Aber ich freue mich, dass du es mir zutraust. Jetzt, wie gesagt, aufgewachsen am Land oder halb am Land, in einer Kleinstadt. Und dann ja Schule gemacht, Abi gemacht, alles wunderbar gelaufen. Oder bist du sitzen geblieben?
Nee, ich bin nicht sitzen geblieben, erstaunlicherweise. Ich glaube, ich konnte mich immer ganz gut so rausreden. Und ich habe auch so ganz komische Deals mit Lehrern gehabt und Lehrerinnen. Das zum Beispiel, ich war so granatenschlecht in Mathe. Ja. Also wirklich ab der siebten Klasse oder so hat bei mir das Verständnis komplett aufgehört. Und dann habe ich einfach gar nichts mehr gemacht, was natürlich auch stört, und so Klassen klauen und nur nicht gekommen und so geschwänzt. Und dann hatte ich in der Oberstufe einen Lehrer, der das auch komplett eingesehen hat, dass es keinen Sinn hat. Also er hat wirklich gesagt, da brauchen wir gar nicht mehr anfangen, da müssten wir so weit zurückgehen. Dann hat er gesagt, komm einfach und schreib irgendwas auf die Klausuren. Ich gebe dir immer eine 4-, das ist dann bleibst du nicht sitzen wegen. Und so, also irgendwie hatte ich viele so Arrangements. So, du hörst jetzt auf, hier so Unruhe in die Klasse zu bringen, bist leise.
Ja.
Dafür kriegst du dann halt eine 4- und musst eigentlich nichts machen. Und am Ende durfte ich sogar bei Klausuren, musste ich noch meinen Namen draufschreiben und dann habe ich abgegeben, bin ich zum Parkplatz, habe zweimal gehupt, bin gefahren und dann habe ich was anderes gemacht und bin dann zur nächsten Stunde wieder gekommen.
Und dafür hast du eine 4- bekommen?
Dafür habe ich eine 4- gekriegt.
Hä? Also kannst du bitte uns allen mal sagen, was für eine Schule war? Vielleicht hole ich mein Abi noch nach oder so. Ja.
Das war eigentlich eine recht normale Schule, auch mit vielen frustrierten LehrerInnen und so, wie man das so kennt. Ja. Aber ich habe irgendwie da Glück gehabt. Also es hat natürlich nicht mit allen funktioniert. Ja, ne? Aber so meine Deutschlehrerin, das weiß ich auch noch, die war super. Die hat auch verstanden, das macht keinen Sinn. Und dann mussten wir irgendwie Kafka die Verwandlung lesen. Mhm. Und ich habe gar kein Buch gelesen in der Schule. Und dann meinte sie so, Laura, dann mal doch mal ein Bild. So alle mussten eine Zusammenfassung, mal doch mal ein Bild darüber. Und dann habe ich tatsächlich, Kafka die Verwandlung war eins der wenigen Bücher, die ich gelesen habe. Und das fand ich halt cool. Also ja. Ich war sehr betreuungsintensiv, merke ich gerade, wenn ich das so erzähle.
So. Laura, mal also, mein Bild. Ah, das hast du gut gemacht.
Super, Laura.
Du bist eine Runde weiter.
Also ich glaube, das war, wenn ich konnte mich immer so ganz gut durchwursteln.
Das ist ja eine Traumschulzeit.
Ja, also, wirklich. Also
wenn mir die Lehrerin gesagt hätte, Nils, dafür, dass du ruhig bist, kriegst du eine 4-, ich wäre überall perfekt durchgekommen.
Ja, da muss man sich aber auch mal den Leidensdruck vorstellen, den die LehrerInnen vorher hatten.
Bei mir gab es eine Konferenz. Ich hatte auch wirklich, ich glaube, die Lehrer waren auch nicht alle happy über mich, aber irgendwie, das ist ja wirklich, das ist ja allerhand. Also das, auf die Schule wäre ich gerne gegangen, da bin ich jetzt wirklich nachträglich neidisch. Naja, auf jeden Fall hast du so irgendwie dann, bist du hast dich irgendwie so durchschlawenzelt.
Genau, mit Ach und Krach.
Und hast ja dann studiert.
Nee, dann habe ich erst eine Ausbildung angefangen, zur Mediengestalterin Bild und Ton.
Ach stimmt, das ist ein Ausbildungsberuf.
Genau, das ist ein Ausbildungsberuf. In Köln habe ich das auch gemacht, deswegen bin ich dann auch in Köln gelandet. Als ich damals in Wiel war, dachte ich, ich muss auf jeden Fall jetzt nach Sydney oder so oder New York, so richtig weit weg. Das hat dann bis Köln, Köln-Nippes gereicht. Da habe ich dann einen Job gekriegt.
Junior-Ticket. Genau. Wie weit komme ich?
Und dann habe ich das gemacht und wollte eigentlich Cutterin werden.
Ja. Aber du hast ja auch Kameraassistenz gemacht.
Genau, und dann im Beruf habe ich gemerkt, so nee, ey, die Kamera, das gefällt mir schon, so dieses ganze Technikgedöns und Kabel aufrollen und dieses ganze Equipment pflegen. Ja. Und dann hatte ich da auch so eine kleine Werkstatt als Auszubildende, wo ich dann das ganze Equipment ja immer sortiert habe und so geputzt. Und ich fand das super.
Ja.
Und dann war das aber auch so, eigentlich war ich da ganz happy mit. Aber irgendwie habe ich dann so ein bisschen gedacht, boah, wenn ich das jetzt fertig mache, dann ist das mein Beruf für immer. So, dann bin ich Kameraassistentin. Ja. Und dann bin ich wahrscheinlich auch zu bequem, noch mal was anderes zu machen. Und wir haben halt so Notruf gedreht und so Parfümwerbung und sowas. Das war schon alles cool, aber es war auch nicht so richtig cool. So. Und dann habe ich gedacht, nee, das passt mir nicht. Und hatte mich dann auch so reingesteigert in diese Geschichte, ich will das hier nicht zu Ende machen.
Mhm.
Und habe dann alle meine Überstunden zusammengezählt, die in der Ausbildung natürlich super viele sind, ne? Und habe dann so gekündigt und war dann am nächsten Tag eigentlich weg. Und das war so, glaube ich, 2 Wochen vor der Abschlussprüfung. Das ist richtig blöd. Also hätte ich auch eben noch zu Ende machen können. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, dann war es das auch. Und dann wollte ich nicht. Und dann habe ich angefangen, Design zu studieren in Düsseldorf, Kommunikationsdesign.
Ja.
Und das habe ich auch zu Ende gemacht. Habe ich ein Diplom noch.
Mhm. Oh.
Ja, möchte ich auch.
Wie feine Dame.
Ja. Das war übrigens auch richtig lustig. Weil in dem Studiengang, Kommunikationsdesign, das hat so ein bisschen Fantasiestudium auch, ne? Ist alles und nix. Also wenn du die Aufnahmeprüfung schaffst, dann kriegst du eigentlich auch dein Diplom. Weil,
richtig gute Werbung für den Studiengang.
Ja, voll. Weil es aber halt auch so frei ist, dass das relativ schwierig ist zu sagen, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt gut.
Aber du warst ja auch, aber diese Art zu arbeiten warst du ja aus der Schule dann auch gewohnt von deinen Lehrern.
Korrekt, ich habe mir dann so meine eigenen Aufgaben gesucht, mal mein Bild. Waren wir auch im Zoo, mussten wir Tiere malen. Und während dem Studium, eigentlich bin ich da hingegangen wegen Fotografie.
Ja.
Und habe dann aber durch so einen Kurs Alltagsgegenstände hieß, das war ein Blogseminar, wo ich auch total vergessen hatte, dass ich mich eingetragen habe und war zufällig nur in der Erfahrung, Bücher zurückzugeben, die auch zu spät, da war ich schon über die Frist. Und dann habe ich im Flur den Dozenten getroffen, er so, ja, los geht's. Und ich hatte es wirklich komplett vergessen, Alltagsgegenstände, wir sollten uns 2 Wochen mit Alltagsgegenständen beschäftigen und da irgendwas draus machen. Und da habe ich gedacht, cool, ich baue eine Tätowiermaschine wie im Knast. Das machen die ja auch aus Alltagsgegenständen. Ja,
aber sein erstes Do-it-yourself-Projekt war ja ein Lautsprecher in einer Batman-Figur.
Das stimmt.
Ein iPod-Lautsprecher.
Das stimmt, das war so ein kleines Heimprojekt von Flohmarkt. Den habe ich tatsächlich auch noch irgendwo.
Aber hast du den iPod noch, ist ja die Frage.
Ja, die Batterie.
Ja.
Ja, das alte Thema. iPod, also können wir vielleicht mal einen kurzen Schlenker machen, ne? Aber iPod war doch schon einfach, da hätte dann das doch auch alles aufhören können. Das war doch perfekt.
Wieso? iPod war geil.
Also ich fand Minidisc schon perfekt. Dann iPod hat mich noch eingelassen, weil du einfach immer alles dabei hast.
War noch besser.
Hast.
iPod war noch viel besser.
iPod war besser.
Dieser Shuffle-Mode und diese, ich weiß noch, mein erster iPod war der U2-iPod. Den habe ich von Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil der so cool aussah. Der war ja schwarz mit dem roten Jogdial. Mhm. Und ich habe U2 immer gehasst, aber der sah einfach gut aus. Und dann habe ich da so ganz viel von meiner Musik draufgeladen, von meinen CDs. Und dann bin ich so von der, das war in München, dann bin ich von der Hochschule nach Hause gekommen. Und dann weiß ich noch, dass ich plötzlich 2 Stunden zu weit gelaufen bin, also so extra Runden gelaufen bin, weil ich die Shuffle-Funktion entdeckt habe und plötzlich Lieder, die ich seit Jahren nicht mehr gehört habe, auf den Ohren hatte und so. Und das hat mich völlig umgehauen, wie geil das ist, so seine eigene Musiksammlung zu shuffeln sozusagen.
Super geil. Da kann ich mich übrigens auch dran erinnern, was ist denn da eigentlich passiert? Weil bei meinem ersten iPod gab es schon die Kategorie Podcast.
Ja klar, das Wort Podcast kommt ja vom iPod.
Ach, ist das vom iPod?
Ja.
Und dann ist aber ja irgendwie 10 Jahre gar nichts passiert. Und dann
also in Amerika gab es das ja die ganze Zeit. Also deswegen, seit es den iPod gab und kurz danach wurden ja eben die Podcasts entwickelt für eben vor allem das iPod-Publikum. Aber in Deutschland hat das noch ewig gedauert. Da gab es so Vereinzelte, aber nur ganz wenige, die das gemacht haben. Und dann jetzt ist es erst so rübergeschwappt.
Naja, Podcast hat überlebt und iPod leider nicht.
Eigentlich darf es jetzt auch nicht mehr Podcast heißen.
Eigentlich nicht,
nur noch Cast.
Ne? Cast.
Ja, okay, also dann hast du dann den iPod-Lautsprecher gebaut, den Batman-iPod-Lautsprecher. Hast du ja noch auf deinem Blog dokumentiert? Hast du
ja, damals,
ja,
mein
ich Blog. Hatte auch einen Blogspot-Blog.
Ja? Wie hieß der? Gibt's den noch? Oder hast du den mal gelöscht?
Weiß ich gar nicht. Der hieß Bloggen für den Weltfrieden.
Ah, okay.
Da habe ich angefangen zu bloggen. Das war 2003, habe ich, glaube ich, damit angefangen oder so.
Ja.
Und dann bin ich später umgezogen auf einen selbst gehosteten. Mhm. Aber ich habe auch auf Blogspot angefangen.
Ja, 11 Follower hatte ich.
Ja. aber sehr ambitioniert. Also da ist halt nach diesem Batman-Lautsprecher, da kam ja dann wahrscheinlich nochmal diese Foto-Laura durch, weil dann hast du so deine Spielfiguren so schwarz-weiß fotografiert, Detail-Porträtaufnahmen von Skeletor und so.
Krass, du hast ja richtig genau hingeguckt.
Naja, na klar. Und dann kam die Tätowiermaschine.
Dann kam die Tätowiermaschine und da habe ich mich dann eine Woche lang oder 2 Wochen damit beschäftigt, diese Tätowiermaschinen zu bauen, dann auch verschiedene Versionen und so und fand es so geil.
Ja.
Und bin da so richtig, ich wollte gar nicht nach Hause, was total untypisch für mich war, weil ich auch nicht so gerne in die FH jetzt gegangen bin. Ich fand das auch immer eher lästig.
War auch in Düsseldorf, muss man dazu sagen.
Es war auch in Düsseldorf, da musste ich immer weit fahren.
Ja.
Und habe da bis dahin auch so wie in der Schule so das Nötigste gemacht und mich so durchgequasselt und irgendwie bin da auch so durchgeschlittert bis zu diesem Punkt mit der Tätowiermaschine und da habe ich dann gemerkt so, ey, habe ich richtig Bock drauf und jetzt brauche ich unbedingt einen Lötkolben, sonst kann ich das ja gar nicht verbinden und jetzt brauche ich auch für einen Bohrer und so und habe dann angefangen, mich damit einfach total intensiv zu beschäftigen. Das war auch so ein richtiges Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, also andere Leute finden das nicht so geil, wie ich das hier gerade geil finde. Vielleicht ist das ja endlich mal was mich interessiert.
Ja, verstehe.
Ja, und dann habe ich mich da auch komplett reingestürzt und dann nur noch gebaut. Das ganze Studium auch. Das gipfelte dann in meiner Diplomarbeit. Das war ein selbstgebauter Wohnanhänger.
Mhm.
Also man kann ja in Deutschland Anhänger fahren, Führerschein frei, wenn die unter 750 Kilo sind, ungebremst.
Ja.
Und dann dachte ich, clever, ich habe hier so eine Lücke entdeckt und ich baue mir jetzt so einen Anhänger, den ich mitnehmen kann auf Festivals. Also alles super leicht. Ich brauche keinen Führerschein machen und stelle den dann dahin und kann dann da drin pennen. Und das war meine Diplomarbeit. Und dann gab es den Diplomrundgang, was in Düsseldorf eine große Sache ist, weil dann viele Headhunter kommen. Es wollen ja viele Leute auch in die Werbung und so. Die zeigen dann ihre Arbeiten und dann wirst du halt schon von den ersten Agenturen angesprochen. Hatte ich dann natürlich nicht so zu Ende gedacht, weil meinen Anhänger habe ich ja jetzt auch gar nicht in die FH reingekriegt. Also stand ich davor und das war auch irgendwie im Februar oder März oder so und saß dann in so einem Campingstuhl und Schlafsack vor diesem selbstgebauten Wohnwagen und alle dachten, ich wohne da. Ich habe gar nichts mit diesem Rundgang zu tun. Und das ging dann so eine Woche und ich bin nach 2 Tagen dann nach Hause gefahren, weil ich dachte, das hat hier keinen Sinn. Also niemand versteht, dass das meine Diplomarbeit ist.
Aber da wäre ja sowieso dann fraglich gewesen, welche Agentur
niemand
damit
nein, das hat wirklich, anfangen könnte. Nein, das hat nirgendwo Anwendung gefunden. Aber ich habe halt so mein Ding dann gefunden. Und durch also dieses ganze Studium dadurch, dass das halt auch relativ ohne Druck funktioniert hat, ich musste da nicht so sonderlich viel machen, war das Studium eigentlich dafür da, grundsätzlich das Interesse zu entdecken.
Mhm.
Und das finde ich super wertvoll.
Mhm.
Also das ist eigentlich das Schwierigste, ne? So ja. Sein eigenes Ding zu finden. Mhm. Und dann habe ich halt Wohnung gekündigt und habe mir eine Werkstatt gesucht und habe dann auch im Wohnwagen gewohnt und so. Das war eigentlich so meine ganze Studienzeit. Und als ich dann mein Diplom hatte, hatte ich so das Gefühl, ah, jetzt wird das, das beginnt der Ernst des Lebens, jetzt muss ich in eine richtige Wohnung ziehen und kann hier nicht mehr in meiner Werkstatt wohnen. Und habe dann halt so die ersten Jobs angefangen.
Aber das hast du ja gar nicht so lange durchgehalten, nicht in der Werkstatt zu wohnen.
Nee, das war glaube ich 2 Jahre ja. Und dann war es das wieder.
Das war dann die Zeit, als du, ich kenne nur den deutschen Begriff, das hieß aber anders, als Schaufensterdekorateurin ja. für Urban Outfit das warst.
Genau, ja. Display Artist.
Display Artist, Display natürlich. Artist. Meine Mutter ist auch gelernter Display Artist in den 60er Jahren im Kaufhaus in Köln. Aber ja, also das bedeutet wirklich da, weil ja bei Urban Outfit das innen alles immer so ein bisschen self-made aussehen soll.
Genau,
und so.
Genau. Und das ist eigentlich ein cooles Konzept. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist, aber damals war das so und auch aus Amerika kommt ja eigentlich das Konzept, dass du in jedem Laden einen Display-Artist hast, der oder die hat eine Werkstatt im Keller und da wird dann von morgens bis abends der Laden umgebaut, dass es immer ein bisschen anders aussieht. Und dann natürlich gibt es halt gewisse Themen, die überall gleich sind und dann haben wir so Briefs bekommen wie, sucht euch eine Wand, malt die komplett schwarz, nehmt euch den weißen Stift und malt dann da drauf, was ihr wollt. Oder cool. bezahlt einen Künstler, Künstlerin, die das machen. Und das war eigentlich also ein perfekter Job. Ich hatte jeden Monat ein großes Budget von Sachen, die ich finde oder fand, so Werkzeug, was ich dringend brauche, Stifte, die ich dringend brauche. Wir durften ins Kino gehen während der Arbeitszeit, alles, was uns irgendwie inspiriert hat. Also es war wirklich ein perfekter Job.
Ja.
Ich war trotzdem total unzufrieden und habe dann gemerkt, wenn es das nicht ist, dann bin ich das Problem. Ja, also es scheint nicht an den anderen zu liegen.
Ich glaube, man hätte relativ früh drauf kommen können, dass Festanstellung nicht unbedingt das Milieu für dich ist.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem ein geiler Job. Also bei Urban Outfit, das ist ein Laden, der mich genauso wütend wie glücklich macht. Also ich gehe da rein und finde immer Sachen, wo ich denke, oh, die sind cool. Und dann gucke ich auf die Rückseite aus Preisschild und denke ich, wieso kostet das 5 Euro mehr als nebenan?
Ja.
Das macht mich so wütend. Also dass ich die Kuration quasi zahle, macht mich sagenhaft wütend bei diesen Läden.
Ich finde auch, was mich da wütend macht, ist, dass die einen so krass durchschauen. Das ist so ein Laden, wo man merkt, du kommst da rein und dann gibt es so einen Tisch, der gefällt einem. Und man denkt so, ach, die Platte wollte ich haben. Aber guck mal, das T-Shirt gefällt mir aber auch.
Extrem mit unserer Faulheit.
Ja, das und auch damit, dass wir halt alle komplett berechenbar sind und die genau wissen, wer die Kunden und Kundinnen sind und man so richtig geködert wird und es funktioniert. Und ich auch denke so, ja, nee, so individuell bin ich dann wohl doch nicht, wenn mir hier der ganze Tisch gefällt.
Ja, das stimmt. Ah, das macht mich auch wahnsinnig wütend. Das ist nicht in Ordnung. Du hättest ja eigentlich, als du dann da gearbeitet hast, hättest du ja eigentlich auch dann mal so irgendwie so Paneele ansägen können oder so, die dann so nachts, dass nachts die Fassade halb runterfällt oder so.
Das passiert.
Hast du da viel gelernt übers Bauen? Wie man Sachen so baut, dass sie irgendwie auch funktionieren halten. Und halten?
Geht so. Ich glaube, was ich da gelernt habe, ist das erste Mal im Vergleich mit anderen Leuten, die auch bauen und auch so aus diesem eher freieren Bereich kommen, wo es jetzt nicht ums Heimwerken oder Installation, sondern so im künstlerischen Bereich was bauen, war ich das erste Mal im Vergleich. Und was ich da gelernt habe, ist, dass ich wirklich richtig, richtig Bock auf die Sache habe und auch sehr motiviert bin. Also ich glaube, überdurchschnittlich motiviert, Sachen rauszufinden und das dann zu Ende zu machen und so, dass ich einfach wirklich Spaß am Bauen habe und dass das für mich mehr als ein Job ist. Alle anderen haben natürlich auch mega Arbeit gemacht, aber ich habe gemerkt, ich will einfach ein bisschen mehr noch so und wurde dann so gebremst. So, Mensch, können wir noch nächste Woche machen und ist doch egal, das kannst du jetzt so lassen. Und da habe ich gedacht, wenn die Chefs dich schon so deckeln, dann ist das, glaube ich, ein Zeichen dafür, das einfach mal selber zu probieren.
Ja, verstehe.
Das war so die Information von Urban Outfitters. Ist cooler Job, cooles Team, alle super. Aber ich hätte gerne noch einen Ticken mehr gemacht und das ging dann da einfach nicht.
Welchen Film hast du in der Arbeitszeit geguckt als Inspiration?
Fantasy Filmfest. Kennst du das?
Fantasy. Ja, klar.
Oh Gott, das ist ja das Allerbeste, ne? Das ist die schönste Zeit.
Das ist krass.
Die schönste Zeit meines Lebens. Ja, das Fantasy.
Ich glaube, ich habe es nie geschafft. Also ich sitze jedes Mal da und denke im Programm, oh geil, die will ich alle sehen.
Ja.
Und ich habe es, glaube ich, nicht ein einziges Jahr aufs Fantasy Filmfest geschafft.
Das
ich
lohnt sich.
Mal einen Film gesehen.
Also. Tatsächlich, komischerweise, weil das war auch in meinem Kopf immer so ein Ding, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich wirklich, kann ich jeden Film Fantasy Filmfest gucken. Das war so mit ein Grund, wie selbstständig. Komisch, dass wir da jetzt drüber reden. Und bei Urban Outfitters ging das natürlich, dann habe ich mal so 2 Filme am Tag geguckt. Ja. Also um das jetzt mal einzuordnen, Fantasy Filmfest. Ich glaube mittlerweile sind 7 Tage, früher waren das 10 Tage. Mhm. Von morgens bis abends Fantasy Filme im weitesten Sinne. Horrorfilme, Psychosachen, Thriller,
viel Komödie. Fantasy,
viel Komödie, Splatter. Viele Sachen, die es einfach nicht so ins Mainstream-Kino schaffen. Großartig. Und ich glaube im allerersten Jahr meiner Selbstständigkeit habe ich mir da mal so einen Festivalpass gegönnt.
Ja.
und war dann aber fast gar nicht da, weil ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Aber ich kann es nur empfehlen, das ist wirklich großartig.
Ja, es war in Köln früher, ich weiß nicht, ob es noch, aber früher war es immer Metropolis da am Eberplatz.
Ja, jetzt ist das in der Residenz. Also richtig schöne, bequeme Sessel und so, richtig tolles Kino. Und das,
jetzt, wo wir ein bisschen älter sind.
Genau, man muss auch bequemer sitzen, man kann nicht mehr 12 Stunden Horrorfilme auf so einem Klappstuhl gucken. Ich finde das vor allem so cool, so diese so Genre-Erfahrung. Also wenn du merkst, du sitzt hier gerade mit 50 Leuten im Kino, die richtig gerne Horrorfilme gucken, die an den richtigen Stellen lachen, die voll drin sind, die die Referenzen mitbekommen und so. Das ist irgendwie eine ganz andere Erfahrung, als jetzt so Mission Impossible 18 oder so zu gucken, was so gar nichts mit mir macht.
Nicht? Gar nicht?
Nichts.
Ich bin da bei diesen Stunts, ich bin immer so richtig hier. Da klebe ich immer im Sitz.
Wirklich? Ja. Ich vergesse sofort, wer sitzt in welchem Auto, wer jagt eigentlich wen.
Ich bin auch immer, Maria lacht sich auch immer tot, wenn wir so einen Actionfilm gucken. Ich bin immer so richtig so, mich zerrt auch immer so zusammen und ich bin immer so, wenn es so knapp ist und so, ich glaube, oh Gott, schafft er es und so. Ich fieber richtig mit bei so Action-Sekunden.
Also macht mit mir gar nichts.
Ja, verstehe. Aber du bist so ein Horror-Fan, ne? Hast du mal erzählt.
Ja, also es wird so ein bisschen weniger, weil ich irgendwie mehr Schiss kriege.
Vielleicht auch, weil man, ich habe das Gefühl, also ich glaube, ich konnte es früher auch, ich war nie ein ausgewiesener Fan, aber ich habe immer mal, es gab ja immer so ein paar Horrorfilme, die man auf jeden Fall gesehen haben muss und so und die man sich irgendwie angeguckt hat. Aber ich merke, dass ich auch so empfindlicher werde mit dem Alter. Also weil man auch so denkt so, ah, das ist aber ganz schön fies.
Genau,
so,
oder so. Tut
man wird so
weh.
Empathischer oder was auch immer. So.
Vielleicht werden die Filme auch krasser.
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu.
Weil ich glaube, jetzt so Saw 1 oder sowas, das ist ja auch so ein Film, den jeder wahrscheinlich gesehen hat, das war ja schon ziemlich heftig, aber ich glaube, was da jetzt passiert, das kann man gar nicht mehr gucken.
Ja, das interessiert mich dann noch nicht mehr, wenn es quasi nur noch sogenannter Torture-Porn ist.
Ja, Torture-Porn mag ich auch nicht.
Das brauche ich irgendwie nicht, das finde ich irgendwie
das ich auch
uninteressant.
Nicht. Talk to Me habe ich jetzt geguckt, den fand ich richtig gut. Das war wieder so ein Film, das interessiert mich auch an dem Genre an sich und da war damals auch, und das glaube ich, hat mich sehr beeinflusst, diese ganze Scream-Geschichte, als Scream rausgekommen ist und dann plötzlich gab es diesen Film, der eigentlich ein Genre perfekt erklärt und auch so diese ganzen Regeln und die ganze Subkultur, die da mit drin ist und der Humor, der da mitschwingt, die Musik, die man hört und so, das hat mich irgendwie richtig abgeholt und weg von diesem, alle müssen jetzt Backstreet Boys gut finden und alle müssen Spice Girls gut finden und dann gab es dann plötzlich, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da, so 14, 15, als Scream rauskam, gab es dann halt diese andere Kultur, die auch valide ist und da habe ich mich viel mehr drin gesehen.
Aber das ist ja interessant, dass du den mit 14 schon gut fandst, weil der ja vor allem viel mit dieser Metaebene, also es war ja quasi, also Slasher gab's ja nicht mehr, ne? Also Nightmare, Freddy, wie sie alle heißen. Ja. Und Scream hat das ja wieder so thematisiert und irgendwie wieder so zurückgeholt.
Genau, und deswegen war das für mich wie so ein Eintauchen in eine Welt, wo dann so, ach, da gibt's noch viel mehr. Und das hat so ein Riesenfass aufgemacht. Und dann habe ich natürlich die ganzen Filme alle geguckt, um auch diese ganzen Referenzen mitzukriegen. Und Jamie Lee Curtis und wer war jetzt Jason Voorhees und so. Das hat mich voll interessiert. Ja. Ja.
Du hast Scream bei deinem Opa in Amerika auf Video gesehen.
Ja, mein Gott, du weißt ja alles. Ja, ich bin oft zu meinem Opa geflogen. Der hat damals in Amerika gewohnt, in Florida. Und ich
Classic,
fand das da super.
Classic Opa
Classic,
County.
Genau, voll. Das war auch so richtige klassische Florida-Erfahrung mit Boot und da waren immer Golf spielen, wir waren am Strand und so.
Geil.
Super geil. Ich fand es natürlich mega und wollte da auch oft hin. Und da habe ich auch eine gute Erinnerung, die ich letztens erst wieder recovered habe, deswegen weißt du es wahrscheinlich nicht. Da wollte ich, glaube ich, das war so diese, vielleicht war das sogar der Scream-Urlaub, weil ich war so 14, 15 und bin alleine, 14 glaube ich, bin alleine hingeflogen, weil meine Eltern gesagt haben, kannst machen, aber wir kommen nicht mit, keine Zeit, kein Bock. Und
ich war mit meinem Vater, als ich 17 war, das erste Mal in den USA, in Florida, in Miami, weil mein Vater einen alten Freund hatte, der in Miami eine Boutique hatte.
Aha.
Und das war so eine Boutique, wo nur Stripperinnen eingekauft haben. Meine Mutter kannte den Typen, wollte auf gar keinen Fall mit, weil sie gesagt hat, das ist ein Arschloch, ich will mit dem nichts zu tun haben. Und war ein alter Freund von meinem Vater. Und dann waren wir die Woche, haben wir bei dem gewohnt, im Haus und so. Und als wir zurückgekommen sind und meine Mutter dann gefragt hat, und wie fand ihr es, hat mein Vater gesagt, wenn noch einer zu mir sagt, nice to meet you, hau ich mal eine rein.
Ja, da gibt's schon kulturelle Unterschiede. Na,
absolut.
Jedenfalls bin ich dann mit 14 hingeflogen und ich kann mich erinnern, mein Vater hat mich am Flughafen abgesetzt. Damals, also es war ja auch so gang und gäbe, dass man irgendwie mit 11 anfängt zu rauchen, ne, in 90ern. Das war ja einfach so. Und dann bin ich da eingecheckt und hab gedacht so, ich kann ja mal fragen, ob die noch einen Sitzplatz in der Raucherabteilung frei haben. Und die haben mich dann ganz selbstverständlich umgebucht. So, na klar, Frau Kampf, ding, 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 ding. Und dann habe ich Raucher nach Miami geflogen und habe irgendwie so eine Schachtel Marlboro geraucht und gedacht, das ist
ideal. Das waren die ersten Zigaretten, die du geraucht hast?
Nö.
Die ersten Zigaretten nicht mehr selbst, weil am Automaten, wir konnten ja damals alle Zigaretten am Automaten kaufen.
Ja,
die
und nicht überall.
Mehr, ja, und die ersten, die ich mir geholt habe, waren Benson & Hedges, weil die eine goldene Schachtel hatten.
Ach cool.
Das war halt wahnsinnig cool.
Ja, das war
Man muss auch, also kann man jetzt vielleicht nur, also war wirklich eine andere Zeit, ja. Weil ich musste mit 6 immer für meine ganzen Geschwister Zigaretten im Automaten holen gehen.
Krass, bist du denn da dran gekommen? Weil irgendwann haben die ja höher gehängt. Ja,
gab es ein paar in der Siedlung, da kam man noch gut dran.
Das waren noch die mit der Schublade. Ne?
Und meine Schwester hat Chesterfield geraucht und die waren billiger als alle anderen Zigaretten, deswegen hat sie die wahrscheinlich auch geraucht, hat aber nichts gebracht, weil... Da war dann in die Packung, weil der Automat konnte kein Rückgeld geben, ja. War in die Packung 50 Pfennig eingeschweißt.
50 Pfennig drin.
Und ich durfte die immer behalten, wenn ich
das
die. Deswegen habe ich
geil.
Meine Schwester 8-mal am Tag gefragt, ob ich jetzt Zigaretten holen soll.
Also, um das jetzt nochmal einzuhören, ich bin sehr froh, dass ich im Rauchen aufgehört habe.
Ich auch, ja, absolut.
Sehr,
ich
sehr
auch.
Froh.
Fangt gar nicht erst damit an.
Nee, aber, das war wirklich schwierig. Ich habe bis 30 geraucht und ist mir klar geworden, ey, ich rauche jetzt länger, als ich nicht rauche. Das ist so gruselig. Ich lasse das jetzt.
Ich hab 2 Schachtel am Tag geraucht.
Ah, echt?
Ja. Mm. Und dann hat meine Tochter gesagt, da war sie 5 oder 6, sie will, dass ich aufhöre und dann, okay.
Okay. War schwierig für dich?
Eigentlich gar nicht so. Ich habe wirklich von heute auf morgen dann aufgehört.
Ja, ich auch. Auch mit dem Buch?
Nee, gar nicht. Ich hatte noch eine Schachtel, hab gesagt, okay, dann rauche ich jetzt auf. Und dann habe ich mir einfach keine neue mehr gekauft. Und dann waren so 2 Tage, waren so ein bisschen ätzend, aber da musste ich dann für eine Freundin einen Schrank aufbauen, so einen IKEA-Schrank. Da musste ich ja für eine Freundin so einen IKEA-Schrank aufbauen mit so 8 Türen oder so. Die sind ja so groß und so schwer.
Ja.
Und das war genau die richtige Arbeit dann, um mich so davon abzulenken. Und dann, denn ich habe es nur noch gemerkt, dass ich dann die ganze Woche, so 2, 3, 4 Wochen danach, habe ich immer geträumt, dass ich wieder angefangen habe.
Ja, das habe ich aber bis heute. Aber so Schockträume, so, oh nee, jetzt rauche ich wieder.
Ja, genau, dann machst du auf und denkst, oh, jetzt habe ich wieder angefangen, fuck. Und dann brauchst du 5 Minuten, nee, war nicht echt. Also ich vermisse es ein bisschen, ich habe immer gern geraucht, aber es ist schon besser, nicht zu rauchen.
Es ist viel besser, nicht zu rauchen. Ich vermisse das auch und ich habe das bis heute und das ist immer so ein Lifehack, wenn ich so richtig gestresst bin, dann mache ich so, als hätte ich eine Zigarette in der Hand und ziehe einfach so an der Luft und das beruhigt mich immer noch. Also es ist so drin.
Das ist ja lustig.
Genau, wie das habe ich jetzt letztens festgestellt, wenn ich so tue, als würde ich scrollen mit dem Daumen, das beruhigt mich auch wenn ich so nichts in der Hand habe. Das ist so richtig Psycho, aber wenn es funktioniert, funktioniert es.
Alles klar.
Kannst du ja erstmal ausprobieren, bevor du jetzt hier lachst. Vielleicht beruhigt dich das ja auch.
Wahrscheinlich gibt man dir auch bald so unsichtbare Werkzeuge und so. So ja, hier Laura, bau doch mal an dem unsichtbaren Haus weiter.
Aber das wäre geil, dann mache ich mir keine Sorgen ums Alter, wenn man dann sich trotzdem noch so
eben, absolut.
Beschäftigen
bin
kann.
Finde ich auch gut. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt überall abgebogen sind. Wir waren bei Horrorfilmen, wir waren beim Fantasy-Filmfest und bei deinem Job, wo es um Fantasy-Filme ging. Jetzt war also dann irgendwann klar, diese Frau ist für Festanstellung für immer verloren.
Richtig.
Macht irgendwie gar keinen Sinn.
Nein.
Also erstmal, was hast du dann einfach direkt danach gemacht?
Ich glaube, also ich hatte schon so ein bisschen nebenbei angefangen, mir wieder eine Werkstatt aufzubauen, weil ich bin ja aus meiner Werkstatt rausgezogen wegen Urban Outfitters. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht und mir erstmal einen Hund besorgt. Das war so, wenn ich selbstständig bin, kann ich auch einen Hund haben.
Ja.
Der sitzt übrigens im Auto. Vielleicht, wenn du den kennenlernen willst, können wir gleich eine Runde gehen.
Ja.
Und dann habe ich...
Smudo,
genau.
Das ist ja eigentlich benannt, das habe ich mich immer gefragt, nach dem Fantastischen Vier Smudo.
Ja, ich war früher auch Fanta 4-Fan.
Hat er ja Glück, dass er nicht Andy Y heißt.
Richtig. Ich finde aber auch, Smudo ist ein guter Hundename.
Also Smudo nicht so wahnsinnig gerne hören, aber...
Meinst du nicht? Auch so ein schöner... Nein, ist auch egal.
Würdest du gerne einen guten Hundenamen haben?
Ja, also wenn jetzt jemand... Nee, gut, aber Laura ist auch kein guter Hundename.
Das sagst du jetzt. bis jemand sagt, ich finde, Laura ist ein super Hundename. Und es gibt echt... Und ich glaube, es gibt super wenig Leute, die Hasso heißen zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Ja.
Oder Waldi.
Ich nehme die Herausforderung an. Also, wenn jemand seinen Hund Laura benennen will, ich fühle mich nicht angegriffen.
Okay, ja, sehr gut.
Nee, ich habe dann einfach angefangen zu arbeiten und zu versuchen, Kontakte zu knüpfen. Ich dachte eigentlich, ich mache dann das, was ich bei Urban Outfitters gemacht habe, aber selbstständig. Also Innenausbau, Leuten ein bisschen Möbel bauen. Ich hatte damals so eine Lampe gebaut und die habe ich verkaufen wollen und habe ein Video über den Bau der Lampe gemacht, um das so ein bisschen anzutreiben. Und auch zu erklären, wie wahnsinnig kompliziert diese Lampe ist, weil die sah ganz einfach aus und war aber relativ aufwendig zu bauen.
Okay.
Und das war dann das erste YouTube-Video.
Das war die Walnuss.
Das war die Walnusslampe, genau. Und das war das erste YouTube-Video und das hat direkt irgendwie funktioniert, weil ich auch schon so Teil der Community war, dadurch, dass ich schon jahrelang die ganzen Leute verfolgt habe. Da habe ich nämlich alles gelernt. Also ich habe ja keine handwerkliche Ausbildung gemacht, sondern habe mir das alles immer bei YouTube angeguckt. Und dadurch, dass ich da so ein bisschen drin war, hat das dann irgendwie direkt funktioniert und dann war ich auch direkt Teil. So Facebook-Gruppen haben mich dann eingeladen und das hat super funktioniert. Also es ist so eine kleine Welt, dass man offensichtlich nur ein Video machen muss und dann ist man da schon drin.
Und weil das Erste.
Das Erste.
Du hast ja auch mal erzählt, dass du, das war ja dann wahrscheinlich die Lampe, dass du mal überlegt hast, die Lampe zu verkaufen und mal geguckt hast, wie das geht und dann festgestellt hast, dann muss man zum TÜV und das Gutachten darüber machen zu lassen, kostet
Horror,
mehr, als die Lampe im Verkauf dann bringen würde.
Ja, dann musst du das Einzelabnahmen machen für jede Lampe.
Aber wenn du kannst nicht quasi so ein Patent anmelden.
Ja, doch, dann musst du ein Patent und das kostet dann wieder richtig viel Geld und das ist nichts für mich. Also ja. Da ist diese, ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, nach, ich glaube, 9 Jahre, 8 Jahre YouTube, wie lange ich das jetzt mache, finde ich auch schon so, dass dieser wöchentliche Grind echt anstrengend wird. Aber grundsätzlich ist das schon genau das Richtige für mich, dass ich mich eine Woche mit einer Sache auseinandersetze, dann gibt es da hinterher ein fertiges Resultat, das ist aber gar nicht das, was ich baue, sondern das Video. Und dann geht es die nächste Woche um was anderes. Ich bin wirklich keine Freundin davon, oh, ich baue jetzt die perfekte Lampe, dann melde ich das an, dann darf das niemand anders machen, dann hole ich mir ein Zertifikat, dann suche ich mir eine Firma in China, die baut die dann so und dann verkaufe ich die in irgendwelche Läden. Das interessiert mich alles überhaupt nicht.
Anwaltgeschüsse und so, ja.
Gar nicht. Also dieses so kurze, impulsive, boah geil, das könnte man doch so bauen und dann gebe ich da alles rein und dann ist das für mich aber auch völlig in Ordnung, wenn das nicht funktioniert oder wenn das dann doch anders war oder auch wenn es richtig geil ist, nächste Woche mache ich eh was anderes.
Ja. Du hast mal gesagt, dass du jetzt eigentlich genau das gleiche machst wie vor 8 Jahren, nur dass du jetzt eben davon leben kannst.
Ja, das ist irgendwie auch das Schöne oder auch irgendwie so ein bisschen das Gemeine an YouTube. Die Arbeit bleibt die gleiche, aber du wirst halt im Zweifelsfall gar nicht dafür bezahlt oder richtig gut dafür bezahlt.
Aber hast du immer alles selber geschnitten? Nee.
Doch. Ich habe immer alles selber geschnitten.
Heute auch immer noch?
Nee, heute, also ich fange jetzt wieder an.
Ja.
Aber wann hat das angefangen? Vor 2 Jahren habe ich auch jemanden aus der Community kennengelernt, den Felix. Der baut auch.
Auch den habe ich auf TikTok irgendwann für mich entdeckt.
Ja, der
das
ist
auch super.
Super. Ja, genau, super, und so fing das irgendwie an. Der hat mir mal geschrieben, hier, bla, coole Sachen und so. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen ausgetauscht. Ich fand seine Sachen halt gut. Und dann haben wir uns getroffen und dann war er plötzlich mein Kameramann. Und dann war das so zeitgleich mit dem Ding, dass ich mir so ein altes Fachwerkhaus gekauft habe, was komplett marode war, was ich gar nicht wusste. Und das ist auch so ein ganz anderes Format geworden als das, was ich vorher gemacht habe, wo ich dann irgendwie einen Grill gebaut habe oder mal ein Möbelstück. Jetzt geht es seit 2 Jahren um dieses Haus. Und das ist auch selber gar nicht zu dokumentieren. Das ist auch so viel Arbeit, das muss von jemand anders gefilmt werden, weil das sonst diese das gar nicht erzählen kann, was da alles passiert. Und dann hat Felix aber auch gesagt, weil er auch viel baut, ey, ich will mich auch so ein bisschen auf meine Sachen konzentrieren, dann haben wir den Schnitt auch abgegeben. Also jetzt gerade ist es halt super professionell, aber ich habe auch schon wieder Bock, so ein bisschen zurück, back to the roots, wenn das Haus vorbei ist, dann wieder so meine eigenen Sachen zu machen, alleine in der Werkstatt zu stehen, Projekte zu bauen, das wieder selber zu schneiden und so. Habe ich auch wieder Bock drauf.
Ja, das kriegt man dann zwischendurch immer wieder. Also immer das, was man dann gerade nicht macht, da denkt man wieder, oh, das könnte ich auch wieder machen.
Ja, und was ich an YouTube auch so toll finde, ist, dass du dich, also dieses ganze DIY-Ding, nicht nur das, was ich baue DIY, sondern so Self-Publishing. Ich habe immer noch das Gefühl, wie das früher so mit der besten Freundin, My First Sony, wir nehmen jetzt eine Radiosendung auf. Ja. So, und jetzt kommt ein Werbeblock und dann kommt das Wetter und jetzt interviewen wir irgendwen und so. Dieses Zusammenstellen von einer eigenen Show oder von einer eigenen Sendung, ich finde das total geil.
Ja, das ist auch, ich finde, die Videos von dir sind ja auch so unterhaltsam, weil sie auch so wholesome sind und weil sie auch immer so, du versuchst ja auch immer irgendwie, also selbst wenn da die Balken vom Haus fast die Rübe einschlagen, sitzt du am Schluss immer noch da und entlässt uns alle mit irgendeiner wholesome Message in den Tag. Das finde ich so toll daran. Also das ist immer so, das hat immer sowas, du failst quasi für uns, stellvertretend für uns und sagst dann am Ende, aber ist doch scheißegal. Ja. Ist doch einfach, ich kann doch dann nächste Woche einen neuen Balken reinmachen und dann ist das halt, dann ist das halt neu. Also ist doch egal. Alles.
Ich glaube, das ist aber auch das, was mich halt irgendwie so am Handwerk fasziniert, weil es ist halt alles zu machen. Ich meine, beim Haus waren schon ein paar knappe Momente, aber das, was wir jetzt so am Anfang auch besprochen haben, dann willst du den Tisch reparieren, ja, ist doch egal, wenn das nicht so 100%, ich glaube, da gibt es schon einen Weg, irgendwas lernt man, irgendeinen Fortschritt macht man und wenn man lernt, dass man halt keine Tische reparieren kann, dann ist das ja auch irgendwie eine Info, ne? Ja. Ich glaube, dass das ein ganz gutes Mindset fürs Handwerken ist, vielleicht auch für alles, ne? Einfach nicht so, ist nicht so schwer zu nehmen.
Ja, absolut. Du machst das ja alles auf Englisch, die Videos.
Ja.
Weil die Community dann größer
ist. Nee, auch voll, das ist zufällig passiert, weil am Anfang habe ich in meinen Videos gar nicht geredet, weil ich mich nicht getraut habe. Habe gedacht, ich will nur meine Hände, mal mich, aber eigentlich nur die Hände und das, was ich baue und Musik drunter und fertig. Und dadurch habe ich so eine internationale Community aufgebaut, weil es halt keine Sprachbarriere gab. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, ich muss das so ein bisschen einordnen. Es ist schon einfacher und ist auch netter, mal Hallo zu sagen und zu sagen, was ich vorhab und was dann hinterher so ein Fazit zu ziehen. Und da war das Publikum aber schon so groß, dass wenn ich es auf Deutsch gemacht hätte, wäre über die Hälfte weggefallen. Und dann habe ich es halt auf Englisch gemacht.
Aber hättest du ja dann auch Japanisch oder so machen können. Also.
Ja, kann ich aber nicht.
Du kannst echt sehr gut Englisch. Da war ich auch sehr neidisch, als wir die Sendung gemacht haben. Wir hatten ja ein paar englische Interviewgäste und du hast wirklich extrem gutes Englisch die ganze Zeit gesprochen und diese Interviews sehr flüssig geführt. Für mich ist es immer noch aufregend, auf Englisch Interviews zu machen.
Aber ja, du auch wegen Scream. Auch wegen Scream. Nach Scream habe ich dann angefangen, alle Filme im Originalton zu gucken und
ja,
so.
Ja, aber das war zu einer Zeit auch noch ein bisschen snobby, muss man ehrlicherweise sagen.
Total snobby. Ich habe dann im Piccadilly Circus in Köln, kennst du noch diesen England-Laden?
Da gab's ja, so, aber den gibt's glaube ich nicht mehr.
Ich glaube, den gibt's nicht mehr.
Dann in dem Kaufhof dahin.
Ja, genau. Der hatte dann im Originalton Videokassetten und da habe ich mir dann immer von Friends, da gab's mal glaube ich 4 Folgen auf einer Kassette und die haben irgendwie 30 Mark gekostet oder so.
Ja.
Irre teuer, irre blöd. Aber dann habe ich dann immer, wenn ich so ein bisschen 30 Mark übrig hatte, mir so eine Kassette geholt, weil ich voll auf diesen Originalton dann stand. Aber ja, war total snobby. Also, Laura, guck jetzt nichts mehr auf Deutsch und so. Aber irgendwie fand ich's gut.
Gab doch auch die Traumathek in Köln damals.
Ja.
Die muss ja auch für dich dann so eine Horrorvideothek.
Die war gut, sehr gut. Naja, auch
war,
zu.
War auch ganz viel im Original immer nur zu haben, weil es das auf Deutsch nicht gab. Um nochmal kurz über das Haus zu sprechen, Haus Lieselotte. Du hast da dieses Haus gekauft, das so aussah, als wäre es so okay in Schuss. Mhm. Man könnte da jetzt gut ein paar witzige Heimwerker-Videos machen, wo man irgendwie die Wände ein bisschen neu macht oder so. Und dann hat man am Ende ein Haus. Wie lustig. Und dann hast du aber während der Renovierung festgestellt, du musst einfach das komplette Haus neu bauen.
Es muss wirklich alles neu gebaut werden. Ich habe mir das gekauft, weil ich dachte, ich mache jetzt seit Jahren immer so diese Einzelprojekte. Hier ein Stuhl, da ein Tisch. Ja. Es wäre doch auch geil, so einen großen, also ein Universum dafür zu haben.
Ja, absolut.
So ein Haus, wo ich alles selber mache, wo wirklich alles selber gemacht ist. Und da habe ich dieses alte Fachwerkhaus gefunden, was halt alt war und musste Heizung neu, Strom neu, das wusste ich.
Fachwerkhäuser kanntest du ja noch aus Wiel?
Fachwerkhäuser kannte ich noch, das ist auch ganz in der Nähe.
Ja.
Und dann hat sich aber es ist spät, ich glaube, wir haben schon ein halbes Jahr da rumrenoviert, gerade so Asbest abgerissen und so, die Platten, und hat sich rausgestellt, dass das komplette Fachwerk wirklich von Ameisen zerfressen war.
Krass.
Also man kennt ja die Jahresringe von Holz, wo man zählen kann, wie alt ist der Baum, ne? Die standen noch, nur so aufrechte Papierstreifen und der Rest war zerfressen.
Ja, Wahnsinn.
Und wie dieses Haus gehalten hat, ist mir wirklich rätselhaft.
Ja, das ist dann wie so eine, das ist dann wie so ein, wie so ein, wie so die Oberflächenspannung von so Wasser.
Ja.
Das so,
ja. Und wir haben Wände da drin weggerissen und Balken rausgenommen, ne?
Ja, ja.
Boah. Aber
das
also
sieht,
zwei.
Das ist ja alles dokumentiert, also sehr eindrucksvoll. Ja.
Also zwei Sachen habe ich auf jeden Fall gelernt. Da hält alles im Verbund und ein Haus stürzt langsam zusammen. Das ist alles halb so wild. Man hat immer Zeit, noch seine Sachen rauszuholen.
Also das ist ja so eine Mammutaufgabe dann geworden, offensichtlich auch, dass ich mich immer frage, ob selbst wenn man weiß, da ist auch guter Content und so. Und es gab ja dann zum Beispiel auch diese Phase, wo du dann mal dieses Tiny House in diesem Bauwagen gebaut hast zwischendurch, weil du gesagt hast, ich werde irre, wenn ich jetzt jeden Tag einfach in dieses Haus gehe.
Ja.
Ich muss ja jetzt mal eine Pause machen. Aber gab es dann nicht auch in dem Bauwagenprojekt zum Beispiel der Punkt, wo du sagst, wenn ich jetzt nicht mehr zu Lieselotte zurückgehe, merkt es auch keiner. Also ich kann das auch einfach zusammenbrechen lassen.
Ja, ich habe auch wirklich überlegt, ob ich einfach sage, komm Leute, ich sage ja immer, scheitern ist okay, ne? Das machen wir jetzt mal. Ich scheitere jetzt mal hier, ich habe keinen Bock mehr. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich Abstand dazu habe, jetzt würde ich auch sagen, komm, wenn das jemand anders fertig macht, ist mir auch egal.
Ja.
Aber wenn ich dann da bin und sehe, was wir schon alles gemacht haben und das wird, jetzt sind die neuen Fenster drin. Gestern habe ich den Boden in der Küche, den wir abgerissen haben, neu gebaut und so. Das wird so ein geiles Haus.
Ja.
Also es wird so schön und man merkt auch jetzt schon, dass da so diese ganzen alten Geister irgendwie raus sind, weil das war ja offensichtlich ein komplett vernachlässigtes Haus, wo sich nie, also Lieselotte war ja die Frau, die vorher drin gewohnt hat, 92 Jahre, wo ich dachte, oh ey, praise Lieselotte, ich nenne mein Haus so.
Ja.
Und jetzt denke ich auch so, Alter, du hast dich ja echt um nichts gekümmert.
Haus Laura.
Haus Mudo. Und also man merkt schon, dass das jetzt echt einfach so bereinigt und schön auch ökologisch und so, ne, das macht schon einen Riesenunterschied.
Ja, du nutzt das ja auch ein bisschen, um so Sachen auszuprobieren, ne? Also du hast ja jetzt das letzte Video, glaube ich, von Lieselotte war, wie ihr diese Wände gefüllt habt mit so einer
Holzfaserdämmung.
Also nicht mehr diese Glaswolle, das kenne ich noch, das habe ich bei Rigipsplatten irgendwie, hat man ja immer so Glaswolle dazwischen und dann auch einfach 3 Tage gejuckt. Also auch mit Handschuhen und so, keine Chance.
Gar nicht.
Fieses Zeug irgendwie. Ja. Und da, das schien irgendwie ganz easy, also zumindest ganz angenehm.
Ist easy und es ist halt auch wirklich ökologisch. Also dafür sind die Wände sehr viel dicker auch und so. Ne? Aber das finde ich jetzt auch sehr interessant und da kommt jetzt auch wieder so der, es ist nicht der zweite Wind, das ist wahrscheinlich der sechste Wind beim Haus Lieselotte. Jetzt, also diese ganze Herangehensweise, wie du schon sagst, neue Produkte auszuprobieren, mit Firmen zu arbeiten, mich da auch beraten zu lassen, weil ich weiß ja wirklich gar nichts darüber. Ja, ja. Und da wir von Anfang an gesagt haben, wir versuchen das so öko wie möglich zu machen, bin ich da echt an geile Firmen geraten, die mich komplett unterstützen und dann halt kommen und mir Experten und Expertinnen schicken und ja. die zeigen mir halt, wie das alles geht. Ja. Und wenn ich bei jeder Sache in den Baumarkt fahren würde und dann einfach nur die Glaswolle und die Rigipsplatten aus dem Regal, wäre ich auch komplett überfordert. Ne? Ja. Also das ist ein richtig guter Support. Und jetzt benutzen wir demnächst auch so Lehmbauplatten. Das ist dann nämlich, Lehmbau weiß man ja, ist geil, ist gut fürs Klima und so und ist auch, also fürs Raumklima, aber auch fürs Erdklima. Und da entwickeln die jetzt eine Platte, die im Grunde wie eine Rigipsplatte ist, aber es ist halt eine fertig Lehmbauplatte. Du musst das also nicht so aufwendig verputzen, das ist schon dran und dann nur noch Feinputz drüber. Das ist jetzt ein neues Produkt. Das kriegen wir jetzt so zum Testen im Grunde, zum ersten Mal richtig ausprobieren. Das ist super geil. Ja. Das macht dann auf jeden Fall schon wieder Bock. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich will es nur noch Häuser machen.
Ja, das, ich glaube auch nach Lieselotte ist das Thema dann noch erstmal
ist vorbei.
Erledigt.
Ja. Dann freue ich mich aber auch drauf, wenn da der Boden drin ist und Strom und Heizung, alles fertig und dann alle Möbel, die ich in den letzten 8 Jahren und die ich gut finde, ich habe ja auch viel Quatsch gebaut, ne? Aber so die Sachen, die noch so bestehen und die ich habe, die stehen jetzt gerade bei mir im Studio und sind so bei Freunden verteilt. Dann halt eine große Umzugsaktion und dann alle Möbel da reinzustellen, dann das erste Mal so alles auf einen Blick zu sehen. Ja. Das von der Lampe bis zur, ich habe mal so ein geiles Plattenregal gebaut, wo meine Plattenspieler
perfekt. Tolle Sofa hast du
ja
auch mal gebaut.
Ja, das Sofa, genau. Das kommt dann alles da rein. Bilder von Freunden und da, also das ist schon, das motiviert mich schon, das jetzt auch fertig zu machen.
Und das wird dann aber, weil du ja in der Werkstatt wohnst, so per Airbnb kann man dann das große
Lauerkampf-Erlebnis
mieten.
Das haben wir jetzt für uns entschieden, aber hab ich noch gar nicht drüber gesprochen. Aber können wir jetzt hier in der Nils Vogelberg-Erfahrung spoilern. So wie es gerade aussieht, wird das tatsächlich ein Airbnb.
Ja.
Und wo man sich einmieten kann und an den ganzen Möbeln wirst du dann halt auch dir die Videos angucken können.
Ja,
also
ja
cool. Es gibt dann irgendwelche Codes oder so ein Buch, wo man das nachschlagen kann. Und es ist aber auch für Leute, die sich halt für diese Bauweise interessieren und sagen, ist das jetzt wirklich so geil mit Lehmplatten? Lohnt sich der Aufwand? Penn mal eine Woche drin oder einen Tag, dann siehst du es ja, ob das was ist für dich oder nicht. Ne?
Ja, cool.
So, das ist so ein bisschen das Ziel gerade.
Na super. Was ich auch faszinierend finde, die Videos, die ich mir gerne auf Insta angucke, sind so, was ja jetzt gerade so in ist, sind so diese gedruckten Häuser. Diesen Zementdrucker sozusagen, der so schlangenlinienförmig die Wände dann so ausdruckt.
Ja.
Das finde ich auch wahnsinnig faszinierend.
Das ist total faszinierend. Ja. Krass. Ja, da kriege ich auch immer so richtige Neidanfälle.
Ja, kannst ja was Kleines dann drucken, kleines Häuschen oder ein Tiny House drucken. Das ist tatsächlich ganz, ganz spannend, was da gerade alles möglich ist in diesem Segment.
Total.
Das ist ja auch, wenn man dieses Heimwerken so professionell und so leidenschaftlich betreibt wie du, das ist ja auch so eine herrliche Wunderwelt an ständig neuen Geräten, oder? Die da irgendwie aufpoppen oder bei denen man denkt, ja, ich brauche jetzt unbedingt dieses eine Gerät, das ich nur für eine einzige Sache brauchen kann, aber ich muss das jetzt haben.
Auf jeden Fall, das ist eine ziemliche Materialschlacht. Bei mir geht das aber eher so zurück in die Vergangenheit und nicht so in die Zukunft. Ja. Also digitale Fabrication interessiert mich jetzt nicht so sehr. Also CNC-Fräsen, 3D-Drucken, Lasern und so. Ich sehe, dass das total geil ist, aber das ist so ein bisschen wie die KI, die dann Witze schreibt. Ich denke, das ist doch der schönste Teil, den will ich doch selber machen. Ne? Also, ich will eine KI, die meine Steuern macht und den Müll wegbringt.
Ja, ja. Ja.
Und nicht den geilen Teil. Ja. Deswegen, ich interessiere mich dann eher für so... Ah, so einen schönen Hobel mal.
Aber schon auch so Sägen und so geile.
Da bin ich natürlich auch irre verwöhnt, weil ich über die Jahre so geile Sponsoren bekommen habe. Ne?
Du bist ja sogar von Leatherman gesponsert.
Ja.
Hast du nicht sogar einen eigenen Leatherman? Gibt es nicht einen Laura Kampf
Signature Leatherman? Nee, aber ich arbeite dran.
Also ich glaube, Tom Sachs hat einen oder so. Ne?
Ja, Tom Sachs hat einen, ja.
Stimmt, den habe ich sogar auch bei dir gesehen.
Ja.
Der war schon sehr cool. Aber ja, das muss ja natürlich sein. Ich habe glaube ich, in irgendeinem Video gesehen, dass du in deiner Werkstatt so einen Leatherman-Schrank hast oder so, wo so die ganzen und zuletzt hast du auch übrigens ein wahnsinnig lustiges Video, als du nach L.A. gefahren bist, hast du deinen Koffer mit Werkzeug und Schrauben gepackt, das fand ich sehr witzig und da hast du so ein Leatherman First Aid oder
Survival-Kit,
das war
genau.
Geil, mit so Wasserfilter und so.
Ja, ist so ein amerikanisches Survival-Kit, wo du dir so die Arme abbinden kannst, richtig krass, ich denke, oh Gott.
Und so Astronautennahrung und so.
Ja.
Wenn es mal richtig eng wird.
Das ist so ein Survival-Kit, was einem mehr Angst macht, als es einen beruhigt.
Ja, das stimmt. Aber das fand ich, hatte so ein Bear Grylls-Feeling.
Ja, finde ich auch total. Ich bin auch voll nach wie vor mega Leatherman-Fan. Das ist auch so eine YouTube-Love-Story irgendwie, weil ich immer, ich habe eine Zeit lang oder gerade am Anfang viele Leathermans umgebaut. Mhm. Ich dachte, ich mache das jetzt, ich kaufe mir einen, aber der ist mir zu groß, ich halbiere den mal, ich mache da ein anderes Werkzeug rein und so. Und dann wurde mir schon oft gesagt, so Leute, ey, oder Laura, das kannst du nicht machen, die können dich auch verklagen, ne? Wenn du ständig deren Sachen auseinander nimmst und zeigst, wie das geht, das kann halt auch gefährlich sein. Dann irgendwann bekam ich dann halt auch eine Mail von Leatherman, so, können wir mal sprechen? Und ich dachte so, oh, jetzt geht's los. Und dann war das aber so, ey, du machst Videos von uns, wollen wir nicht zusammenarbeiten, wir schicken dir den Kram. Dann haben wir das so ein bisschen gemacht und jetzt mittlerweile ist das eine Partnerschaft seit 6 oder 7 Jahren bezahlt und die sind halt offizielle Sponsoren. Ich teste die Sachen, ich krieg dann diese Survival-Kits und so. Super geil.
Aber es wäre auch mega weird gewesen, wenn die dich deswegen verklagt hätten. Also ich meine.
Gibt's aber auch, ey. Gibt's ja auch. Doch, Disney doch verklagt doch irgendwie so Schulaufführung von Aladdin und so. Ich hab doch gar nichts gemacht.
Ich glaube, das ist der schönste Vergleich, den wir uns in diesem Podcast getroffen haben, jetzt zwischen Disney und Leatherman. Das ist so same page. Das finde ich sehr schön. Aber um auf diese Videos, also die jüngsten Videos von dir nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, du hast diesen Koffer gepackt, weil du nach L.A. gefahren bist für einen Monat.
Genau.
Also ist auch so lustig, weil was du ja auch machst, das muss man jetzt auch mal fast mit so einem leicht väterlich kritischen Unterton an dieser Stelle sagen. Die teasenden Titel deiner YouTube-Videos irgendwie so. Ich habe wirklich mit Leuten gesprochen, Laura Kampf, die ist doch gerade für immer nach L.A. gegangen. Die ist doch jetzt in Kalifornien, kommt nie mehr wieder.
Nie wieder.
Hat sie doch geschrieben als Titel ihres Videos. Du klärst es zwar direkt am Anfang des Videos auf, also sag, ich glaube in den ersten 3 Sekunden sagst du, Leute, ich fahre jetzt einfach dahin, weil meine Freundin da wohnt.
Ja,
und ich komme dann aber wieder zurück, also keine Sorge, das Haus wird auch fertig gemacht. Aber der Titel ist ja schon so a new start.
Ja,
und
starting all over again.
Ja, genau.
Das ist natürlich immer so ein bisschen dieses YouTube-Clickbait-Ding, ne?
Ja.
Also Titel und Thumbnail ist halt das A und O. Wenn das halt irgendwie, wenn das ist, ich fahre meine Freundin in Amerika besuchen, dann guckt sich halt einfach leider
kommt
niemand
zu meinem Dia-Abend.
An. Ja. Genau. Dann guckt sich das niemand an und ich versuche da immer so ein bisschen auch, ich will ja auch niemanden frustrieren oder anlügen oder so. Im Grunde geht's in diesen paar Videos, die ich da gemacht habe, auch drum, wie würde ich jetzt von vorne anfangen? Das ist ja für mich eine total krasse Situation. Ich habe mein perfektes Umfeld, meine perfekte Maschine, mein Team, alles läuft, Produktionsfirma, die schneidet, Kameramann, der filmt. Wie ist das jetzt, wenn ich neu anfange? Versuche ich das alles nachzubauen oder gehe ich wieder back to the roots? Und das wollte ich so ein bisschen dokumentieren. Und ich glaube, bei YouTube muss man, das wird ja auch, kenne ich auch von mir selber, guckst irgendwie so ein Video nebenbei an und dann ist auch irgendwie am Fernseher, läuft auch noch was und dann muss der Hund noch eben raus, man kriegt alles nicht mit. Das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, wenn man irgendwie erklären will, worum es jetzt eigentlich auch gerade aktuell geht. Musst du das wieder und wieder und wieder sagen und auch so ein bisschen immer reinlöffeln, genau wie mit dem Haus. Ne?
Ja.
Wir retten das Haus. Das ist jetzt hier keine Heimwerker-Anleitung. Wie mache ich das möglichst effizient oder eine Beratung? Was ist eine gute Entscheidung? Welches Haus sollte ich mir kaufen?
Ja.
Es ist halt einfach, das ist alles scheiße gelaufen. Wir müssen das jetzt retten.
Ja.
Und deswegen sind die Titel, die müssen immer so ein bisschen auf die Pauke hauen, sonst wird auch viel missverstanden
oder
gar nicht wahrgenommen.
Aber dann darfst du dich jetzt auch nicht mehr über den Eingangstisch bei Urban Outfitters beschweren, der so verlockend da aufgebaut
ist. Beschwere mich ja nur, weil es funktioniert.
Ja, aber das ist, ich glaube, da bleiben regelmäßig irgendwelchen Fans von dir das Herz stehen, wenn die am ich glaube, sonntags kommen deine Videos immer, dann da plötzlich aufpoppt, irgendwie starting all over again, sind alle wahrscheinlich kurze Herzklabaster.
Es ist auch, niemand findet Veränderungen gut.
Ja, das stimmt.
da müssen wir jetzt ganz vorsichtig mit umgehen.
Aber es ist ja, wie gesagt, es ist ja gar keine große Veränderung, sondern es ist ja quasi eher ein, sagen wir mal, Addendum zu deinem Leben, dass du dir jetzt quasi auch noch so eine zweite Heimat in L.A. aufbaust und in diesen Videos eben erzählst, wie du dir auch da irgendwie bei deiner Freundin eine Werkstatt einrichtest und sowas alles. Was ich sehr schön fand, war das erste Video, weil jetzt es geht um ein Alien-Gefühl, das ich wirklich nur empfehlen kann, weil ich habe das auch mal erlebt, als ich in L.A. war. Und zwar, man kann es sehr runterbrechen auf, du bist zu Fuß durch L.A. gegangen.
Ja.
Diese Stadt ist wirklich überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass da irgendjemand zu Fuß langläuft. Deswegen ist man auch für alle, die dort sind und einen sehen, ein Außerirdischer, ein absolut Verrückter, dass man das tut. Es gibt ja so, ich war mal in einem Hotel in L.A. vor Jahren und bin dann morgens aufgewacht und dann wollte ich was zu essen haben. So, und dann gab es im Hotel nichts und habe gedacht, dann gehe ich mir bei einer Tanke irgendwie was holen. Da waren nicht mal Bürgersteige, um da irgendwie hinzukommen und so.
Ja.
Das war für die Leute
das ist echt eine andere Welt. Ja. Also da geht niemand zu Fuß, es sei denn, man will irgendwie eine Bank zu Fuß ausrauben oder so. Also es ist auf jeden Fall höchst verdächtig. Also so wird man zumindest angeguckt. Also was führst du im Schilde, dass du hier zu Fuß gehst?
Ja, genau. Man ist sehr verdächtig, wenn man zu Fuß unterwegs ist.
Ja. Ja.
Du bist 9 Meilen,
also 9 Meilen.
14 Kilometer oder ja. So durch LA gelaufen.
Genau, ich hatte gedacht, das ist, also es geht ja so ein bisschen um die Herangehensweise, wie fange ich jetzt neu an, und ich glaube, ich brauche halt erstmal so eine Orientierung in der Stadt und dachte, ich besorge mir eine Karte, und ich weiß das noch so von meinen Reisen früher, als erstes immer so zu AAA, also amerikanische ADAC oder Visitor Centers eine Karte holen, habe dann geguckt von meiner Freundin, wie weit ist das Visitor Center entfernt, oh scheiße, 9 Meilen, na gut, dann laufe ich da jetzt hin, also irgendwie dachte ich, ist das ja auch eine lustige Sache, da wird mir sicherlich einiges passieren auf dem Weg.
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich da festgehalten habe.
Du bist durch so ein paar Ecken gekommen, wo ich gedacht habe, da läuft man dann auch ein bisschen schneller.
Ja. Waren auf jeden Fall.
Aber du bist ja immer allein unterwegs. Ich meine, du stellst ja die Kamera irgendwo hin und läufst dann daran vorbei, damit du es so schneiden kannst, dass man sieht, wie du rumläufst. Ja. Da denken wir doch dann in so Ecken manchmal so, kann ich die Kamera jetzt hier wirklich 20
bitte
Sekunden
nicht glauben,
stehen lassen?
Bitte nicht glauben. Ja, voll. Und das ist auch, L.A. ist schon heftig. Das ist keine Stadt, in der man sich sehr willkommen fühlt. Also L.A., da sind Care, so ist doch ja scheißegal, ob du jetzt, ist jetzt nicht wie Wiel, wo die Leute so, hör mal, suchen sie was? Nee, der Schlecker ist zu, aber da hinten haben wir jetzt ein DM. Das ist einfach, niemanden interessiert das. Und es kommt einem eher, mir kam das eher nach so einer Feindseligkeit fast vor, dass man mich da auch nicht will. Das ist es, glaube ich, nicht. Das habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt. Das ist halt einfach, jeder und jede machen so ihr eigenes Ding, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Es ist halt eine super harte Stadt, was Drogen und Obdachlosigkeit und so angeht. Das ist so ein Ausmaß, das kannte ich vorher auch nicht. Ne?
Ja.
Also wir haben ja, in Köln gibt es auch Obdachlosigkeit und da gibt es auch irgendwie Probleme und gibt es auch dreckige Ecken. Aber da weiß man halt nicht, man weiß nicht wirklich, was auf einen zukommt, und vor allem denke ich, man weiß halt auch nicht, wer eine Waffe hat. Also das ist so ein amerikanisches Problem.
Naja.
Man fühlt sich auf jeden Fall nicht so willkommen und so wohl wie jetzt in Kölle oder in Wiel spazieren und Fußpilz mit, ne? Und Wegbier. Das gibt's da nicht.
Also L.A. Wiel, den Vergleich verliert L.A. Aber was ich an L.A. immer so kompliziert fand, war durch diese Schachbrettanordnung, landet man super schnell, also ist man irgendwo, wo es irgendwie geil ist, und landet super schnell in einer Ecke, wo man nicht hin wollte.
Ja.
Also wo es irgendwie ungeil ist. So.
Ich weiß gar nicht, ob das die Schachbrettanordnung ist oder einfach der Fokus, die Stadt ist halt für Konsum und für Industrie gemacht. Und wenn es halt um Film und dies, das geht, ist es alles wunderschön. Wenn es darum geht, dass du hier Geld ausgeben kannst und Apple Store und Kino ist super schön, alles dazwischen ist super scheiße.
Mhm.
Und wenn du dann halt eben von A nach B zu Fuß gehst, dann siehst du das super scheiße, was dir im Auto gar nicht so...
Naja,
klar,
wo du schnell dran vorbeifahren kannst. Ne?
Ja.
Ich habe mal so ein krasses YouTube-Video gesehen von so einem Typen in L.A., also gab es von mehreren Leuten haben diese Videos gemacht und auf YouTube hochgeladen. Ich bin dann mal bei einem hängen geblieben, so ein Deutscher in L.A., der sehr weirde Videos macht. Aber der hat eins gemacht, es gibt so eine Stelle in L.A., wo die Züge alle ankommen, also so die Frachtzüge.
Ja.
Und die haben ja ganz viel so Pakete geladen, also FedEx, auch diese ganzen Amazon-Pakete und so. Und die müssen durch so einen schmalen Korridor. Und da fahren die dann so Schritttempo, weil die da nicht mehr schneller fahren können. Da sind die Zäune alle komplett aufgeschnitten und da brechen die Leute immer die Waggons auf mit so einem Bolzenschneider. Und da sind einfach drumherum überall aufgerissene Amazon-Pakete. Und zum Teil, wenn dann so Ringlights drin sind oder so, was nichts wert ist, werfen die das alles. Da ist einfach alles voll mit China-Ware und aufgerissenen Amazon-Paketen. Das sieht crazy aus. Das ist wirklich super, super weird, weil die Züge sind ja so lang da, diese Frachtzüge, die gehen ja irgendwie viele hundert Meter lang.
Ja,
und dann kriegt das der Zug früher vorne gar nicht mit und dann knacken die hinten das Ding und holen da einfach alles raus. Das ist absolut verrückt.
Es gibt ja auch so eine Kultur von, heißen die Trash Kids oder Dirty Kids, irgendwie sowas, die dann einfach mitfahren und so gucken, ich versuche jetzt mal nach Florida zu kommen, ich springe jetzt auf den Zug auf und es gibt aber keine Pläne und die fahren dann einfach irgendwo hin und so.
Das gibt's ja schon so immer diese
Vagabunden.
Diese Vagabunden, die da im Zugabteil mitfahren.
Ja.
Aber das ist absolut crazy. Aber ich fand's auch immer eine besondere, also die hat schon einen besonderen Vibe, die Stadt, muss man schon sagen. Es ist schon, wenn man da noch nicht ganz durchs Raster gefallen ist, ist die auch sehr aufregend.
Total aufregend.
Ja.
Voll aufregend. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Ich find's geil. Nur die jetzt so kennenzulernen, ist auf jeden Fall was anderes als Köln, wo du sofort im Supermarkt.
Dass du quasi da einen Local direkt hast mit deiner Freundin, die dir irgendwie die Ecken zeigen kann.
Genau, da gibt's dann Freundeskreis und also geile Stadt, Essen, Kultur und so ohne Ende, ne? Das ist alles super geil. Wenn man, wie du schon sagst, wenn man nicht durchs Raster gefallen ist, ist es cool.
Ja.
Wenn man durchs Raster gefallen ist, ist es richtig scheiße.
Ist das richtig bitter, absolut. Ich bin ja auch, ich fahre nächstes Jahr wieder nach San Francisco, da war ich sehr lange nicht mehr, aber es ist eine große Liebe von mir gewesen, immer diese Stadt. Und da muss es ja auch richtig krass mittlerweile sein, also vor allem was Obdachlosigkeit betrifft.
Ja,
war es ja schon immer, aber ist wohl schlimmer denn je.
Ja, auch so die Ecken, die halt, glaube ich, so vor 10, 15, 20 Jahren richtig geil waren, so Mission District und so, das ist auch auf jeden Fall jetzt anderes Pflaster.
Na.
Ja.
Naja, mal gucken, was draus geworden ist. Das heißt aber, dass du jetzt auch regelmäßig dann nach L.A. fliegst ja. und dann da irgendwie auch Zeit verbringst und auch Videos machst. Hast du jetzt auch da Videos gemacht?
Ja, genau.
Oder willst du das ein bisschen reduzieren und sagen, na, ich versuche schon mehr hier zu machen, damit ich da dann einfach auch die Zeit genießen kann?
Doch, ich versuche schon, wie ich das gerade schon meinte, so dieser wöchentliche YouTube-Grind, irgendwie macht mir das dann auch irgendwann zu schaffen.
Ja.
Und ich frage mich, was jetzt so nach Lieselotte kommt, was ist so das Nächste für mich? Also es ist halt gerade eine riesen Veränderung auf jeden Fall. Und jetzt so diesen räumlichen Bruch mitzunehmen, um nochmal zu überlegen, so wie ich das damals nach Urban Outfitters gemacht habe, so was will ich denn eigentlich? Was ist das, was mir Spaß macht? Und da kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen, was jetzt so konkret auf dem Plan steht. Mhm. Ich habe immer noch Bock auf Bauen, ich habe immer noch Bock auf Werkstatt, ich habe Bock, Videos zu machen. Ich habe auch Bock, ein bisschen mehr so in diese künstlerische Richtung zu gehen, was mir ja schrecklich peinlich ist zu sagen, aber dir kann ich das ja anvertrauen hier im Vier-Augen-Gespräch. mal schauen. Ich genieße das gerade, das erste Mal seit 8, 9 Jahren nicht so ein konkretes Ziel zu haben. Da muss es hin und dafür wird das jetzt optimiert. Ich habe wirklich die letzten, auch schon seit dem Studium, also die letzten 15 Jahre, alles in meinem Leben aufs Bauen optimiert. Ich wohne da nicht mehr in der Wohnung, ich wohne in der Werkstatt und auch jetzt noch, ich wohne in meinem Tiny House neben dem Studio und es ist halt alles aufs Bauen aufgelegt und vielleicht kommt jetzt mal was, dass noch ein anderer Einfluss mit reinkommt durch Freundin, durch Familie, durch einen Ortswechsel, dadurch, dass man vielleicht auch irgendwann auf YouTube ausbrennen muss. Wie lange kann man das machen? Ne? Also jede Woche ein Video produzieren, egal wie groß das Team ist, das ist halt einfach auch vom Kopf her ein ziemlicher Druck. Ne? Ja. Was machen wir jetzt? Dieses direkte Feedback, das ist geil, das finden wir aber nicht so gut und so. Ne? Das ist auch schon anstrengend. Und wenn ich mir dann so vorstelle, man wie in einem Angestelltenverhältnis auch einen Urlaub zu haben, der einem nicht die ganze Zeit im Magen liegt, wenn man denkt, oh, eigentlich könnte ich jetzt was machen und so, hätte ich auch Bock drauf.
Ja. Du hast doch mal gesagt, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist viral zu gehen, weil dann die ganzen Leute kommen, die nicht wissen, was man macht, sozusagen.
Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also so eine konsistent Aufmerksamkeit von den Leuten, die auch in der Community sind, die wissen, worum es geht, das ist schon angenehm. Mal gucken, ey, Nils, vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal eine Folge, dann sage ich dir mehr dazu. Ja. Aber jetzt gerade ist so mitten in der Veränderung und das versuche ich aber auch mal zu genießen, weil da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wie das früher war. Also ich weiß auch, dass ich Schiss hatte, als ich meinen Job gekündigt habe und auch irgendwie so, da hatte ich eine Panikattacke, da dachte ich, mein Herz bleibt stehen und bin dann so ins Krankenhaus, so, ich glaube, mein Herz bleibt stehen. Und dann die Ärztin auch so, hast du gerade eine Veränderung? So, ja, das ist eine Panikattacke, okay. Und das finde ich auch irgendwie gut, diesen Teil mal zu dokumentieren.
Ja.
Das sehe ich gerade so. Also für mich privat, natürlich auch mit diesen LA-Videos so ein bisschen, was passiert jetzt hier?
Ja. Also ich glaube, du bist ja auch quasi in einer YouTube-Nische, also du hast ja wahnsinnig viele Abonnenten, aber es ist ja trotzdem eine Nische thematisch, die so sehr safe-spacig ist, weil die quasi auch für Leute, die ins Internet gehen, um irgendwie Leute zu nerven oder zu trollen oder so, gar keine Angriffsfläche bietet, weil da baut halt jemand was.
Ja,
okay,
also
da kann man nicht sagen, was sind so viele scheiß Schrauben? Aber
gibt's
das,
auch, ich sag es dir. Gibt's auch.
Aber das ist, glaube ich, ein sehr verschwindend geringer Teil an Leuten, die sich über sowas aufregen. Und deswegen ist es eigentlich genial, sich da so eingerichtet zu haben.
Ja.
Aber klar, es ist natürlich, irgendwann denkt man, ich habe es jetzt 150 Mal gemacht, jetzt kann auch wieder was anderes kommen.
Die Frage ist halt, das finde ich schwierig zu unterscheiden, so was ist jetzt gerade, ich bin angekommen in dem, was ich gut mache, was ich gerne mache, wo, also bin ich jetzt professionell oder bin ich stehen geblieben?
Na.
Weißt du?
Naja, verstehe.
Das ist irgendwie, ich glaube, man darf gerade, wenn man in der Öffentlichkeit oder auf YouTube was macht, man darf nicht stehen bleiben, man muss halt weitermachen. Und wenn ich so zurückgucke, habe ich auch oft mein Format verändert, sei es dann die Veränderung, dass plötzlich ein Kameramann mit dabei ist und jemand anders schneidet und das Format hat sich komplett geändert. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Nicht so, ich habe jetzt mein Schema gefunden, jetzt mache ich das, dann hätte ich auch, wenn ich das will, meine Walnusslampe zum Patent anmelden können.
Naja,
das ist ja das, was mich gar nicht interessiert. Aber es gibt Sachen, die trotzdem konstant sind. Nach wie vor mache ich die Maus, das wird auch nicht weggehen.
Ja, da wollte ich auch noch, um da noch kurz, ich fand das nämlich so interessant, als wir gedreht haben zusammen, da hattest du mir gerade erzählt, dass du so eine Komponistin auf YouTube entdeckt hast, die total tolle Musik macht und du würdest dich jetzt mit der treffen und sie macht jetzt Musik für deine Videos und da warst du super aufregend, das war so geil, weil das ja, ist ja jetzt für von außen gesehen einfach ein kleiner Teilaspekt deiner Videos, aber für dich war es so eine aufregende Veränderung, dass du jetzt ihre Musik wahrscheinlich wirst benutzen können, sie extra für dich Musik macht und so.
Ja, so ist das dann nicht passiert, ich habe aber ein Lied lizenziert von ihr.
Ja.
Und sie war jetzt, ich bin vor kurzem 40 geworden.
Herzlichen Glückwunsch
nachträglich. Und sie hat sie auch auf meinem Geburtstag gespielt und nächste Woche in Köln. Köln, ich weiß nicht, Stadtfest Köln, Musik, also. City Musikfest Köln, keine Ahnung, wie es heißt. Die Künstlerin heißt jedenfalls Lynn.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, wann der Podcast hier rauskommt, wahrscheinlich nicht morgen. Ne?
Nö.
Also, habt ihr verpasst.
Aber Lynn können Sie ja trotzdem Lynn mal alle hören. Nee, aber daran habe ich das, da konnte man das auf jeden Fall ganz schön sehen, dass es für dich ja das Video quasi immer in seiner Gesamtheit das Interessante ist und man sich deswegen auch einfach Teilaspekte sozusagen erneuern kann oder irgendwie aufregend gestalten kann, die jetzt für Menschen von außen nicht so interessant oder aufregend wirken, aber für dich das Ganze frisch halten.
Ja, sozusagen. Ja, genau. Ja, das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall immer so kleine Veränderungen, irgendwas, was mich gerade motiviert, mich auf einen Punkt zu konzentrieren, das hilft auf jeden Fall. Aber ja, mal schauen, ey. Wie gesagt, voll mitten in der Veränderung. Ich kann dir nichts sagen. Ich kann sagen, ein paar Dinge gehen weiter. Das Haus wird fertig gemacht, das wird ein Airbnb, das Studio wird bleiben, ich werde hin und her pendeln, Maus wird bleiben.
Genau. Du machst in der Sendung mit der Maus die Machgeschichten.
Ja.
Wo du, das fand ich auch sehr interessant, dass man im Interview erzählt, dass der erste Approach dieser Machgeschichten, als du da angefangen hast, war so, dass man was bastelt, was die Kinder nachbasteln können. Und dann hast du gesagt, nee, ich baue einfach Dinge, die für die Kinder faszinierend sind und das inspiriert sie vielleicht dann irgendwann mal dazu, selber irgendwas zu bauen.
Ja, das ist so ein bisschen der Ansatz. Es hat ein bisschen gedauert, das durchzusetzen, weil man kennt ja auch viele Kindersendungen, wo gebastelt wird, ne? Wie natürlich auch gut sind. Art Attack habe ich schon mal sehr gerne geguckt, wo alles mit weißem Bastelkleber gemacht wird. Ja, genau.
Der Bilderleger war
Neil, unser großer Künstler. Ja. Aber ich kann mich auch sehr gut an die eigene Frustration als Kind erinnern, dass man dann in der Grundschule irgendwie was für die Eltern zu Weihnachten basteln soll und dann irgendwelche Nudeln auf dem Bierdeckel geklebt und alle fanden es hässlich.
Habe ich was entdeckt, was wir in der Grundschule gemacht haben, sind Nagelbilder. Hattet ihr das auch?
Ah, mit so einem Faden drumherum, ne?
Nee, so eine Maus aus Nägeln auf so ein Stück Holz. Dann die Nägel so reingeschlagen, dass sie die Form von einer Maus hat.
Und dann noch mit einem Faden drum oder nur die Nägel?
Ohne Faden. Einfach so viele Nägel. So viele Nägel. Die waren ganz dicht, die Nägel. Was soll denn da mit dem Faden noch?
Ja, dann kannst du mit dem Faden mit so bunten Fäden noch so Muster reinmachen und so ein Auge.
Die waren so dicht und eng beieinander, die Nägel.
Da das haben wir nicht gemacht.
Kein Faden mehr reingepasst.
Nee, das haben wir nicht gemacht. War mehr so geklebt und deswegen hatte ich so ein bisschen, wenn das jetzt für Kinder ist, die gucken ja auch Profifußball und Skispringen und sowas, das können die auch alles nicht. Aber wenn die Interesse an Sport haben, dann ist das ja auch cool, denen zu zeigen, wo kann das hinführen, ne? Was kannst du alles mitmachen? Und deswegen fand ich das jetzt auch wichtig, bei den Machgeschichten zu schweißen, zu sägen, Sachen zu bauen, die vielleicht auch per se einfach was gefährlich sind, aber
ein Boot, eine Badewanne.
Genau, zum Beispiel. Aber die inspirieren und so ein bisschen Kopfkino machen und die Kinder halt zum Denken anregen, zum Miterfinden anregen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist ja auch erstmal egal.
Finde ich auch den viel besseren Ansatz. Das erinnert mich an Peter Lustig. Ich habe als Kind so gerne Löwenzahn geguckt, weil der hatte ja dann diesen Wohnwagen auch und da hat er doch zum Beispiel diese sprechende Gitarre an der Tür gehabt, die er sich selbst gebaut hat und diese Treppe aus Stühlen, die aufs Dach vom Wohnwagen ging und so. Das fand ich alles super.
Da müsste man auch mal recherchieren, wer da eigentlich hinter den Kulissen das alles gemacht hat, ne?
Der steht ja, glaube ich, in Potsdam, dieser Wohnwagen.
Wirklich?
Da auf dem Gelände von einem Filmpark Babelsberg, da kannst du den angucken.
Ja. Also Peter Lustig höre ich auf jeden Fall auf den Vergleich.
Du warst jetzt auch in der Sesamstraße.
Ich war in der Sesamstraße.
Wie aufregend.
Ja.
You're living the dream from all of us, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Ich war auch so, das war so schön, das war so eine richtige Lifetime-Erfahrung, muss ich sagen. Ich glaube, das werde ich nicht vergessen, so mit den Puppen zu spielen. Mit Puppen zu spielen macht eh Bock. Ich habe dann danach noch, das ist aber noch nicht raus, mit Biene vom Elefanten noch mal was gemacht. Das ist ja auch so eine kleine gelbe Puppe, die immer mit ihrer Vespa durch Köln fährt und so. Richtig geil. Das ist schon cool. Das könnte ich mir zum Beispiel, wenn da jetzt jemand sagen würde, wir haben hier ein Puppentheater, hast du Bock, das zu machen, würde ich sofort alles canceln. Ich mache jetzt nur noch was mit Puppen. Ja.
Und dann kommen wir aber in so eine leichte Being John Malkovich-Situation, dass du dann damit so Marionetten und so.
Ja, aber so, Moment, keine Marionetten, so eher so Muppets. Ich finde da so Puppen schnell gruselig und habe da Angst vor. So Clowns und so, oder nicht jetzt.
Ja, allerdings
aber so fällige Sachen, da bin ich dabei.
Die Marionetten sind irgendwie einfach auch gruselig.
Gruselig.
Auch so bei der Augsburger Puppenkiste, diese Art, sich zu bewegen und
voll
so.
Voll wie so Spinnen oder so, ne?
Finde ich auch gruselig. Du hast mal den schönen Satz gesagt, dass du erkannt hast, dass das Lebensmotto für dich nicht dieses Follow your dreams ist, sondern Avoid your nightmares. Das fand ich interessant. Das ist, glaube ich, das Schlauste, was jemals jemand, den ich kenne, gesagt hat.
Ah, wirklich?
Ja. Ich finde, das ist eine geniale Lebensphilosophie. Also fast so wie Rolli Rüssmann, der Fußballtrainer, damals gesagt hat, wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir irgendwie den Rasen kaputt. Ich finde, so in die Kategorie passt das. Ja, das ist ja genial, zu sagen.
Danke.
Also, aber auch, dass du gesagt hast, dass du dein Leben darauf ausgerichtet hast, deine Nightmares zu avoiden. Das ist ja irgendwie...
Das reicht ja manchmal schon. Ich glaube, so dieses Dream Chasen kann auch einfach nur frustrieren.
Ja.
Und das einfach zu vermeiden, wo man nicht so Bock drauf hat, auch Leute zu vermeiden, auf die man nicht so Bock drauf hat und Situationen, das ist zum einen einfacher und ich glaube auch effektiver.
Ja. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Was mich nicht so beeindruckt hat, was wir aber auch hier an dieser Stelle nicht auslassen können, ist der längste Ohrwurm, den du hast.
Ah. Ich dachte, was kommt jetzt?
Ich weiß nicht, wie hieß die Künstlerin nochmal? Sie hieß Tia hieß sie.
Ja. Ja.
My Neck, My Back. War ein guter Song. War ungefähr zur gleichen Zeit wie Short Dick Man, deswegen wird das, glaube ich, oft miteinander verwechselt.
Das ist ja so alt, oh Gott.
Ja, ja. Ja. Und dann My Neck, My Back, Lick My Pussy and My Crack.
Richtig. Ja. Und das ist jeden Tag mindestens 3-4 Mal. Also es ist nicht
wirklich?
Die, ja, also, immer noch.
Seitdem das veröffentlicht wurde?
Nee, seit ich das mal, ich glaube, da war jemand, das ist noch peinlicher, da war jemand bei Deutschland sucht den Superstar und die Roller Girl on Ecstasy, sie kassen die dran und die hat das performt. Und seitdem
also,
habe ich diesen Part.
Da bleibst du natürlich hängen.
All you ladies pop your pussy like this. Ja, 3-4 Mal am Tag. Das ist bestimmt jetzt seit 14 Jahren.
Wie schön. Was für ein schöner, treuer Begleiter. Da muss man sagen,
wenigstens, wer es noch kennt.
Wenigstens eine Konstante in deinem Leben an dieser Stelle. Ich möchte noch unbedingt einen Aspekt ansprechen, wo wir gerade schon bei My Neck, My Back waren. Und zwar, was ich so interessant finde bei dir, und das fand ich auch interessant, als wir uns kennengelernt haben damals am ersten Drehtag, ist, dass du mit so einer extrem großen Selbstverständlichkeit auch mit deiner Queerness umgehst.
Das Thema.
Okay, alles klar. Also, ich mach's auch nicht allzu dramatisch. Aber das fand ich, du hast mir das ja auch direkt gesagt und so, und ich fand das auch super, dass du das so, also es war never a big deal.
Mhm.
War das in deinem Leben eigentlich immer so, dass es auch never a big deal war für dich?
Es war schon eine große Sache, aber eher so im Positiven, weil bevor ich das so für mich erkannt habe, dass ich lesbisch bin, haben sehr viele Sachen gar keinen Sinn für mich gemacht.
So. Männer.
Männer zum Beispiel. Oder warum alle meine Freundinnen das so toll finden. Warum? Und das ist ja auch irgendwie so, Pubertät ist ja eh eine super schwierige Zeit. So. Und für mich war das eh schon total krass, dass es jetzt gar nicht mehr, wir spielen jeden Tag zusammen und machen halt irgendwas mit unserer Gang, sondern wie, die trifft sich jetzt mit Tobi, so, was? Da war ich überhaupt nicht drauf eingestellt. Ja. Ich war da vielleicht dann noch so ein bisschen hinterher, weil mich das eben nicht interessiert hat.
Man wird dann auch so zurückgelassen irgendwie.
Man wird zurückgelassen. Ich war auf jeden Fall schon allein so freundschaftlich total heartbroken, dass das jetzt aufhört und dass es da jetzt andere Personen gibt.
Ja.
Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht, weil ich eben diese Priorität auch nicht hatte. Ne?
Ja.
Kein Bock, mich mit irgendeinem Tobi zu treffen. So. Ja. Ich wollte halt lieber was mit den Mädels
Tobi
machen.
Tobi war echt ein Otto, muss man sagen.
Tobi war voll der Otto. Und dann, genau, das war halt die eine Sache, der eine Aspekt, dass sie so Freundschaften sich verändert haben, das war super schwer für mich, weil Freundschaften immer super, also extrem wichtig für mich waren. Und dann halt so dieser andere Aspekt, alle gehen jetzt hier daten und haben irgendwas mit irgendwelchen Typen und mich interessiert das jetzt nicht so sehr. Man probiert das dann halt und denkt so, also entweder wir lügen alle oder ich verstehe es jetzt halt nur
nicht.
Ne?
Ich glaube, Antwort A. Ich logge ein, Antwort A.
Und als ich dann meine erste Freundin hatte, ist für mich einfach so richtig, okay, jetzt check ich das. Jetzt verstehe ich auch die Beziehung von anderen Leuten. Ich verstehe, wie wichtig das sein kann und wie schön das ist. Und für mich macht das auch Sinn. Ich verstehe, dass ich immer an der falschen Stelle gesucht habe und so. Also es war so eine Erkenntnis, dass ich eigentlich nur total happy und erleichtert war, dass ich nicht komplett falsch hier auf der Erde bin. Und dann so Backlash mit Familie, dass sie das nicht so geil fanden und so, klar, das ist dann in dem Moment, also kann ich jetzt wahrscheinlich auch leichter drüber sprechen, als das damals so war. Mich hat das natürlich schon getroffen.
Klar.
Aber was willst du denn machen, ne? Ja. Also da hast du dann ja auch nicht so viele, hast ja keinen großen Handlungsspielraum. Noch zu Hause gewohnt und dann, ja.
Ja, da hast du noch zu Hause gewohnt.
Ich habe noch zu Hause gewohnt, genau.
Ja.
Und dann ist das einfach so und später, wenn man dann aussieht, kann man ja auch seine Konsequenzen daraus ziehen.
Ja.
Aber über sehr viel überwiegender war für mich die Erleichterung und das Verliebtsein das erste Mal, das zu genießen und so rausgefunden zu haben, worum es eigentlich geht und was mit mir jetzt los ist. Das war eine totale Erleichterung.
Aber den Schritt dann zu machen, zu sagen, ich probiere jetzt mal mit einer Frau zusammen zu sein oder mit einem Mädchen zu gehen in dem Alter, den Schritt zu wagen und so, das ist doch schon, also war das einfach super intuitiv. intuitiv oder gab es da eine Überlegung bei dir einfach erst?
Nö, das hat sich dann irgendwie so mit meiner ersten Freundin so ergeben, dass wir dann halt uns irgendwie so viel verabredet haben und klebten immer zusammen und dann irgendwann haben wir uns geküsst und haben gedacht, ja geil, dann sind wir jetzt zusammen. Und das war, ist so ein natürlicher Prozess gewesen, der aber, wie gesagt, so viel Erleichterung in mir ausgelöst hat, dass das wäre für mich unmöglich gewesen zu sagen, halt stopp, was sagen denn die Lehrer dazu?
Ja. Ich hab gesagt, wenn solange du ruhig bist, gibt es 4-. Ja, verstehe. Das ist ja toll. Weil du hast mal so eine schöne Geschichte erzählt, dass du auf einer Maker-Fair in Amerika warst und dann hattest du so ein T-Shirt vom CSD an, wo Gay Okay drauf stand oder so. Und dann hättest du in so einem Laden mit so Blicke mit so einem Mädchen irgendwie ausgetauscht, wo du gesehen hättest, für die war das gerade wahnsinnig toll zu sehen, dass so das Leben sein kann.
Ja, voll. Deswegen, also klar, Sichtbarkeit und so, wir wissen alle, wie wichtig das ist. Mhm. Ich versuche das aber immer so ein bisschen. Ich finde das halt so Sichtbarkeit im Subtext ganz gut. Das ist halt nicht so, mein Thema auf YouTube ist, dass ich eine lesbische Frau bin, sondern mein Thema, ich baue und ich mache da meine Sachen. Und im Übrigen bin ich auch eine lesbische Frau. Das hat jetzt aber mit meinem Thema eigentlich nichts zu tun. Ja. Also so diese Beiläufigkeit, ich würde da niemals ein Geheimnis draus machen. Und es gibt auch hier und da mal eine Regenbogenflagge, um das nochmal so für die, die vielleicht noch nicht so die Sensoren haben. Ja. Ich finde, bei mir ist das auch relativ eindeutig. Ich muss jetzt nicht überall Regenbogenflaggen hinhängen, aber so, um das nochmal, falls jemand Zweifel hat, die gibt es hier und da mal. Aber genau, das ist nicht mein Hauptthema. Das gehört total dazu und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil für mich ist das auch nicht mein Hauptthema. Ja. Also ich finde das total wichtig und ich bin froh, dass ich das alles so ausleben kann und dass ich mich da so wohl mitfühle und dass ich eine tolle Partnerin habe und dass ich einen tollen Freundeskreis habe und dass es Clubs gibt, wo wir hingehen können. Das ist aber in meinem Leben, denke ich, nicht als erstes drüber nach, meine Definition von mir selber. Ja. Ich habe das mal irgendwann auf irgendeinem Talk oder so gesagt. Also ich bin eine Frau und ich bin eine Makerin und ich bin lesbisch und davon habe ich mir aber nur das Maker-Sein ausgesucht. Ja. So, die anderen Sachen waren ja so. Ja. Da habe ich ja gar nichts mit damit zu tun. Ja. Ne? Also klar bin ich froh und glücklich und auch stolz, aber das ist jetzt nicht so, dass das so die eine Sache ist, wo ich sage, geil! Ja, das ist ja so gewesen, das habe ich ja gar nicht gemacht. Weißt du, was ich meine?
Naja, absolut. Naja, absolut.
Aber da gibt es 1000 Ansichten und alles cool.
Aber jetzt kann man natürlich die Frage stellen, inwiefern das Makerin-Sein auch eine bewusste Entscheidung war, weil so wie wir es heute gelernt haben, hat dich das ja auch ein bisschen gefunden.
Ja, vielleicht. Ja. Aber das hätte ich auch vielleicht avoiden können mit meiner Ausbildung zur Mediengestalterin.
Du hättest vielleicht auch eine tolle Horrorfilmregisseurin werden können.
Kann ich ja vielleicht jetzt noch machen, jetzt wo ich in L.A. bin.
Ja, eben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was L.A. mit dir macht und was du uns da aus L.A. noch alles in Zukunft berichten wirst. Und wie gesagt, also wie du auch gesagt hast, komm gerne im Jahr nochmal wieder und dann hören wir mal, was aus all diesen Plänen geworden ist. Für heute bin ich erstmal sehr glücklich, dass du bei mir warst, liebe Laura.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Es war ein Riesenspaß. Ich habe mich genauso wohl gefühlt wie damals auf dem Dreh.
Ja.
Das ist einfach, mit dir Zeit zu verbringen, ist wirklich Quality Time, muss man ehrlicherweise sagen.
Und ich hoffe immer noch auf Pixel Party 2 oder vielleicht mal so einen Film, eine Sendung über Filme oder Subkultur. Das könnte ich mir auch gut bei uns vorstellen.
Ja, ich will ja auch mal, habe ich dir ja damals schon gesagt, angedroht, dass ich irgendwann mal, wenn ich in diesem Leben noch einen Führerschein mache, mal zu dir komme und wir mir dann ein Wohnmobil auf einer Ape bauen.
Ja.
Das ist ja mein großer Traum.
Da habe ich auch schon gesagt, fahr erst mal 50, wenn du dann den Führerschein hast und überleg dir mal, ob du nicht was Schnelleres willst. Das ist sehr langsam.
Bis ich den Führerschein habe, bin ich 50 und dann fahre ich auch nur 50. Okay. Dann passt wieder alles perfekt zusammen. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Gerne.
Das war mir wirklich ein ganz großes Fest. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Viel Spaß in L.A.
Danke.
Grüß mir Kalifornien. Und liebe HörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.